Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Eurem Lieblingspodcast, in dem wir eure Themen auf kleinen Zetteln ziehen und dann darüber sprechen. Und Sam?
Ja?
Ich habe alles auf kleine Zettel geschrieben und sie gefaltet. Ich konnte damit nicht leben, über das wir vorletzte Folge gesprochen haben.
Ja, dass ich da gesagt habe, wir haben das auch manchmal einfach nur ausgedruckt und dann machen wir das so per Zahlenkombination, lassen wir das dem Zufall überlassen.
Mein ja, Gott, aber ich fand unser System ja so cool, wirklich zufällig Zettel zu ziehen und irgendwann, da waren wir so viel am Reisen und im Stress und dann hat sich das ja so eingeschlichen, dass wir das nur noch aufgeschrieben haben und uns was ausgesucht haben und als du es so gesagt hast, dachte ich so, nein, aber ich liebe doch eigentlich unser Konzept und dann habe ich heute alles auf kleine hässliche Zettel geschrieben und jetzt habe ich hier, hörst du, hier ist der Beweis.
Ja, das höre ich, das klingt auch gut. Ich weiß auch ganz genau, warum das bei mir irgendwann mal nicht mehr so gut funktioniert hat, weil meistens ist es nach der Aufnahme so gewesen, dass ich diese Zettel eingesammelt habe und einfach wieder in diese Box reingepackt habe und dann hatte ich am Ende ganz viele Zettel und die haben sich alle gedoppelt und ich wusste, oh scheiße, das hatten wir schon mal und oh, da bin ich so ein bisschen durcheinander gekommen. Das war das Problem. Und auf dem Zettel, also auf dem DIN A4-Zettel kannst du einfach mit dem Stift durchstreichen.
Eigentlich brauchen wir unterschiedliche Themen immer. Weißt du, dass jemand die eine Hälfte und jemand die andere Hälfte hat? Weil das stimmt, das habe ich total vergessen. Wir haben immer beide so 20 Themen aufgeschrieben und immer, wenn man einen Zettel gezogen hat, musste man den über die Schulter wegschmeißen und den nächsten auch, weil man schon drüber geredet hatte.
Ja, genau so ist das. Aber ja. Ich wollte jetzt sowieso die Tage nochmal neue Zettel bei Instagram nachfragen oder Sexy Seven auch, denn ich habe jetzt nicht mehr so viele. Und da also kann ich auch mal wieder was Neues gebrauchen.
Was ich mir demnächst wünsche, ich möchte gern Sexy Seven Celebrities machen. Das habe ich letztens noch mal irgendwo, habe ich schon öfter gelesen, dass das gewünscht wurde. Und ich finde, das ist auch das, was darüber möchte ich sprechen.
Da mache ich mir Gedanken zu jetzt die Tage.
Mhm.
Ja, kann ja mal gerade zugeben, diese Folge ist jetzt vorproduziert, ne? Die haben wir jetzt schon 1,5 Wochen im Voraus aufgenommen. Warum genau? Ah ja, weil ich im Urlaub bin für eine
Weil
Woche.
Du im Urlaub bist und nächst, also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Heute ist Dienstag und am Donnerstag ist der Podcastpreis. So, und nach dem Podcastpreis werden Sam und ich eine Folge aufnehmen, die ihr jetzt schon gehört habt. Das war nämlich die letzte. Da haben wir dann brühwarm erzählt, wie es beim Podcastpreis war.
Ja.
Und daraufhin fliegt Sam in den Urlaub, macht ihr Handy aus und sagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, genauso wie man Urlaub machen sollte. Und für diese Zeit nehmen wir jetzt gerade auf. Ich hoffe, ihr
genau.
Könntet das in Raum und Zeit euch vorstellen.
Ich konnte das jetzt ganz gut nachvollziehen. Es ist ja auch cool und das haben wir ja auch immer gemacht, wenn wir mal im Urlaub waren, da es bei uns ja keine Sommerpause gibt. Zum Glück, weil das machen ja viele andere Podcasts, die machen eine Sommerpause, aber wir nicht, weil wir sind fleißige Bienchen, also produzieren wir in dieser Woche
zwei
Folgen.
Sag das nicht zu laut, irgendwann wollen wir mal eine Sommerpause. Wir sind ja schon gekommen.
Ja, das stimmt. Aber wir haben das eigentlich immer auch ganz gut geregelt bekommen. Dann haben wir mal, keine Ahnung, 3 Wochen am Stück 2 Folgen oder so aufgenommen. Mal eine kürzere, mal eine längere und so. Aber eigentlich sind wir jetzt, ey, Jacko, im September, ich glaube, sind wir schon 3 Jahre on air.
Wir sind 3 Jahre
on
air.
Ich glaube, vielleicht ein Sonntag oder so ist vielleicht mal ausgefallen, vielleicht auch 2. Ich weiß es nicht. Oder wir haben die dann nachgeschoben. Aber seitdem konstant Jack und Sam.
Ich liebe das, mit was für einem Stolz du immer davon redest, dass wir kontinuierlich ohne Pause diesen Podcast gemacht haben.
Ich finde das voll besonders, weil alle anderen machen immer so Staffeln und Episoden, dann weiß ich immer nicht, ob es weitergeht. Oder ich persönlich bin ja auch mal super traurig, wenn meine Podcasts in die Sommerpause oder in die Winterpause gehen, weil ich dann immer denke, oh nein, was mache ich jetzt am Wochenende?
Ich glaube, wir sind aber auch in einer besonderen Situation irgendwie dadurch, dass wir uns auch so nahe stehen und ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, mit jeder anderen Person und auch Sachen, also ich plane zum Beispiel gerade eine Staffel für meinen eigenen Podcast, den ich ja mal auf Eis gelegt habe. Und da mache ich auch nur eine Staffel, weil ich weiß, würde ich das jetzt unendlich wieder staffeln, wäre ich total unglücklich.
Ja,
aber
verstehe ich.
Aber bei uns beiden finde ich es nicht belastend. Und ich habe auch gar nicht so das Bedürfnis, mich kreativ aufzuladen. Das hatte ich bei super vielen Projekten, die ich schon gemacht habe online, dass ich irgendwann Also ich habe letztens ein Video gesehen, da haben zwei Dudes das auch The Cycle genannt. Also, dass du als Content Creator am Anfang so super viel Motivation hast und eine Vision hast und dass das über die Jahre verloren geht, weil du nie eine Pause hast und nie diese Zeit hast, dich kreativ aufzuladen. Und in unserem Podcast spüre ich das gar nicht, dass ich das brauche. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, weil es so freundschaftlich ist und genau. Es einfach ein geiler Austausch ist. Wir haben jetzt nicht diesen Pressure, immer mit der krassesten neuen Schlagzeile zu kommen oder mit dem heftigsten neuesten Thema, was mindblowing ist, sondern wir chillen halt.
Ja, wir chillen mit Freunden und Freundinnen. Ja. Das ist das Ziel. Und so sollte sich Arbeit auch anfühlen. Nicht, dass man Bauchschmerzen kriegt, sondern ich freue mich immer auf die Aufnahme. Ich weiß immer so, geil. Meistens nehmen wir dienstags vormittags auf und denke immer so, geil, gleich nehmen wir auf. Und das ist schön, vorher immer ein bisschen quatschi-quatschi. Dann der Podcast und danach haben wir meistens auch noch so ein paar ausleitende Quatschmomente als Freundinnen. Und das ist eigentlich ganz gut. Reden mit Arbeit verbinden und das auf einem Spaßlevel. Mega.
Apropos, ich möchte mich nochmal bedanken an, ich habe einige Nachrichten bekommen zur vorletzten, zur letzten Folge auch, aber auch zur vorletzten Folge. Und zwar habe ich einige motivierende Nachrichten zum Thema Tour bekommen, beziehungsweise zum Thema Auftritt. Wow. Also ich habe wirklich, wirklich richtig cooles Feedback bekommen. Es war sehr unterschiedlich. Also es waren manche Leute von euch haben gesagt, ich will gar keine Show, ich will, dass wir einfach nur grillen, weil das einzige Interesse, was ich habe, ist, mit euch befreundet zu sein. Also bitte könnt ihr einfach nur eine Pommes austeilen und wir reden. Dann gab es aber auch, also auf jeden Fall, dann gab es auch viele Leute, die gesagt haben, boah, eine Show wäre mega cool, aber vielleicht könntet ihr uns mit einbeziehen auf diese und jene Weise. Also da kamen auch wirklich coole Ideen rein. Aber roundabout habe ich auf jeden Fall das Feedback bekommen, dass man jetzt von uns bei uns gar nicht mit einer Comedy-Show rechnen würde.
Nee, das fand ich auch richtig gut. Und dass sie es auch so gefühlt haben, wie wir das gefühlt haben. Ein nettes Beisammensein in irgendeiner Form, das muss man sich natürlich noch mal genauer ausdenken. Aber das ist eigentlich genau das transportiert, was wir im Podcast auch machen. Dass Zettel mit eingebunden werden können. Dass vielleicht auch Rückmeldungen mit eingebunden werden können. Und genau so stelle ich mir das vor. Heute habe ich einen Vorschlag bekommen mit, wäre ja auch ganz geil, wenn ihr das in der Bücherstube in 3-2-3-1-2-Lücke machen würde. Dann habe ich gedacht, die Idee finde ich an sich gar nicht schlecht.
Aber da ist es wirklich sehr klein und man kann viele Bücher umwerfen.
Das ist richtig, das ist richtig.
Aber vielleicht könnten wir das in der Stadthalle Lübbecke machen.
Aber Jaco, wie hat sich denn dein Gefühl mit diesem Feedback verändert oder hat es sich verändert oder was hat das so ausgelöst so?
Ich muss sagen, das war schon ein positives Gefühl, aber es gibt noch etwas anderes, was noch einen viel größeren Einfluss in Bezug auf diese Thematik, Jack und Sam, Auftritt, Bühne, bla bla bla, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, genommen hat. Ich rate einfach, genommen hat. Und zwar, ich war letzte Woche in Berlin bei einem Comedy-Auftritt.
Von dem
Teddy Techlebran. Dem großen Teddy Techlebran.
Teddy, ja.
Und es war sehr cool, aber ich habe auch mehr erwartet. Ich sag's jetzt, ich liebe Teddy, über alles. Also das ist normalerweise, aber ich brauche das, ich muss es jetzt trotzdem einfach mal sagen. Und außerdem darf das ja auch mal so sein. Nicht alles, was man macht, muss ja immer jeden vom Hocker reißen. Ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube auch, wir haben eine echt schlechte Show erwischt, weil die hatten echt große Probleme. Er hat da auch noch eine Instagram-Story zu gemacht, dass irgendwie nachmittags auf dem Weg von Stuttgart nach Berlin ist ein LKW, da ist irgendwie der Reifen geplatzt. Das heißt, irgendwie ein Teil von der Bühne hat gefehlt. Deswegen konnten die nur eine Stunde später anfangen. Und Teddy hatte Probleme mit seiner Stimme. Also der war am nächsten Tag beim Arzt, weil er die Lieder nicht mehr richtig singen konnte. Und ich habe das gespürt. Ich merke sowas ja. Ich merke, wenn irgendwas bei einer Person nicht ganz in Ordnung ist. Und ich habe zugeguckt und ich hatte aber die ganze Zeit das Gefühl, die Luft ist raus. Ihr habt keinen Bock mehr. Die Tour geht schon zu lange. Ich lese ja auch parallel das Buch von Bill Kaulitz, wo ich sehr, sehr viel über so Tourgeschichten lese und was das für ein Pressure ist und wie das körperlich kaputt macht und so teilweise auch, ne? Deswegen, das hatte ich auch so ein bisschen im Hinterkopf. Naja, aber es war okay. Ich liebe Teddy, aber es war okay. Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen und mich ausgetauscht mit Leuten bei uns aus der Community, denen es so ein bisschen ähnlich ging.
Der hat auch, glaube ich, 2 Tage hintereinander in Berlin performt. Das finde ich ja auch immer schon ein bisschen Das muss auch anstrengend sein.
Das ist eine super Belastung. Also das ist auf gar keinen Fall eine Beschwerde meinerseits. Also ich gehöre absolut nicht zu den Leuten, die sagen, sowas darf man auf der Bühne nicht merken und bla 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 und keine Ahnung. Also wir sind alles Menschen und ich habe einfach aber an dem Punkt gemerkt, ich saß da und ich war ja trotzdem zufrieden. Also ich saß da nicht und war unzufrieden, sondern ich habe auch gelacht. Es waren natürlich super witzige Sachen dabei und schöne Sachen dabei. Und ich war da mit ganz vielen Leuten zusammen in einer riesigen Arena. Und dann sind mir so zwei Sachen in den Kopf gekommen. Mhm. Das eine war, wenn Teddy Teclebrand eine Show macht, wo viele Sachen schiefgehen, und oder nicht so gut funktionieren und da trotzdem 10.000 Leute sitzen und trotzdem eine gute Zeit haben, dann können wir beide ja wohl irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro Eintritt nehmen dafür, dass wir da zwei Stunden mit Menschen verbringen und die, keine Ahnung, 200, ich weiß nicht, wie viele Menschen zu unserem Auftritt kommen, 200, 500, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich kann es auch gar nicht abschätzen. Und mit denen
eine gute Zeit haben. Weißt du, wie ich das meine? Also das hat mich irgendwie voll motiviert. Also im Grunde genommen hat mir die Show dabei auch geholfen zu sehen, es muss nicht immer alles komplett perfekt sein. Es ist auch ein guter Abend, wenn auf der anderen Seite mal was schief geht oder jemand vielleicht, so wie Teddy vielleicht keine Stimme mehr hatte und Schmerzen hatte auf der Bühne, bin ich vielleicht dann super aufgeregt und mache deswegen ein paar Fehler oder bin
das
verwirrt.
Das ist aber auch so nahbar. Ich weiß, richtig. Ich finde das sympathisch. Das muss doch auch sein. Irgendwie, man ist ja keine Maschine oder wer anders, nur weil man da irgendwie ein, ja, so, keine Ahnung, sich da auf eine Bühne in Anführungszeichen stellt.
Genau, genau. Also diese Art von Menschlichkeit, die man ja manchmal bei manchen Auftritten, also ich war schon auf Konzerten da, die haben mich zum Beispiel so weggeballert, dass ich gedacht habe, okay, das sind Götter für mich, sowas könnte ich im Leben nicht. Und diese Menschlichkeit, die dann aber da stattgefunden hat, also Teddy Teclebrand ist trotzdem ein Comedy-Gott für mich, weil es der einzige Mensch, in dem ich mich einpissen könnte. Es hat mich motiviert und aber auch, das muss ich jetzt nochmal sagen, ich habe ja so einen ganz großen Fable für Arenen und Konzerthallen und Veranstaltungsorte. Ich wollte ja früher immer Booking, Management und sowas machen, damit ich mich viel an solchen Orten aufhalten kann. Und auch wenn wir nicht in einer Konzerthalle oder in der Mercedes-Benz-Arena auftreten, Jack und Sam. Was aber auch ein bisschen witzig wäre, wenn so die ersten drei Reihen voll wären und der Rest wäre leer.
Oje, oje.
Aber da habe ich irgendwie gedacht, du findest das doch so geil. Sei doch nicht so ein feiges Arsch und probier, so ein feiger Arsch und probier das selbst nicht mal aus. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nochmal den Juli ruhen lassen und einfach mal Sommer, Sommer sein lassen. Und bei mir ist ab August wieder ein bisschen mehr Kapazitäten frei für solche Ideen. Und dann werde ich, Jaco, mich mit Agenturen auseinandersetzen. Und dann werden wir einfach mal gucken, ob es da jemanden gibt, der sich mit uns zusammentun möchte und uns dabei helfen kann. Weil das können wir natürlich alles nicht selber machen. Das muss natürlich professionell ablaufen. Und da hätte ich dann aber schon Bock drauf. Also es freut mich total, dass wir so positives Feedback bekommen haben. Also ich habe durch die Bank positives Feedback dazu bekommen. Und ich war sehr erstaunt, weil man kriegt das ja immer, ja, man weiß es irgendwie nicht, ne? Aber das war so toll. Und deswegen würde ich sagen, dass wir uns im dritten und vierten Quartal damit etwas konkreter auseinandersetzen würden. Das ist jetzt einfach nur ein Vorschlag.
Sehr, sehr gerne. Sam?
Ja,
Jaco? Ich habe mir noch eine weitere Sache aufgeschrieben, die ich gerne noch ansprechen wollte. Ich habe nämlich in der vorletzten Folge etwas gesagt, was nicht ein paar Menschen falsch verstanden haben, sondern ich habe mich so ausgedrückt, dass man das wirklich hätte falsch verstehen können.
Die Folge mit Ricarda?
Nee, die vorletzte Folge, also die Folge mit den Sexy Seven Travel Geschichten.
Ja, und zwar?
Und zwar haben mich ein paar Menschen erreicht, die ja, ein paar Sachen, die ich gesagt habe, etwas anders verstanden haben, als ich sie gemeint habe. Und zwar haben wir doch über den Kontinent Afrika gesprochen.
Ja.
Und ich habe in irgendeinem Satz sowas gesagt wie, ja, so wie ich halt bin, du weißt ja, wenn ich nichts Böses im Sinn habe, ich rede halt drauf los. Und dann habe ich halt so gesagt, so, also ich habe es mir nicht nochmal angehört, aber eine Zuhörerin hat mir so ein bisschen erklärt, wieso sie darauf kam, dass, also warum ein Wording ein bisschen so in die Richtung bei ihr ankam. Ich habe mir gesagt, über den Kontinent Afrika war ich gar nicht. Ich stell mir das vor, ich bin da irgendwie, da ist nichts. Ich lebe da irgendwie so in so einer Hütte und dann sind da Tiere. Und das ist so ein bisschen bei, ich habe nicht viele Nachrichten bekommen. Ich glaube, es waren 3 oder 4, aber es gibt ja super viele Menschen, die mir vielleicht auch nicht schreiben. Und es reicht schon, das jetzt gerade für 3 oder 4 Menschen zu sagen. Ich wollte noch mal klarstellen, nein, ich habe nicht das Bild von Afrika, dass Afrika nur aus Tieren und Armut besteht. Ich glaube nämlich, dass ein paar Menschen das so verstanden haben, dass ich so ein bisschen dieses westliche, weiße Bild davon habe, dass in Afrika nur arme Menschen aus der Black Community leben und sonst ist da nichts und alle haben Hunger. Ne? Und das wollte ich nochmal klarstellen. Das war gar nicht so gemeint. Das habe ich so gesagt. Also, wenn ich ehrlich bin, wenn ich an Kanada denke, sehe ich nur ein Elch. Und da gibt's ja bestimmt auch Großstädte. Also, als du gesagt hast, boah, ich würde da erstmal richtig feiern gehen, habe ich gesagt, boah, krass, ich hätte jetzt mit Afrika gar nicht Partys und Großstadt in Verbindung gebracht. Das meine ich aber nicht, dass ich glaube, dass es in Afrika keine Großstädte gibt, sondern wenn ich an Kanada denke, denke ich auch nicht an Großstädte. Oder wenn ich an, keine Ahnung, wenn ich an Australien denke, sehe ich nur ein Känguru und diesen komischen Turm von Sydney. Also, ich weiß oft sehr wenig über die Länder, in denen ich noch nicht gereist bin. Und es tut mir sehr leid, falls ich da vielleicht die ein oder andere Person verletzt habe. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, als ich das mit der Hütte gesagt habe, ich hatte 2, 3 Tage davor Jurassic Park gesehen. Und auch wenn Jurassic Park nichts mit Afrika zu tun hat, ich weiß gar nicht, wo das überhaupt spielen soll.
Phantasialand.
Hatte ich irgendwie so ein Traum von so einem archäologischen Leben in halt so einem Haus in der Natur, wo nichts ist außer ich. Damit meinte ich natürlich nicht eine Hütte, wo arme Menschen wohnen in Afrika. So, das wollte ich noch mal einmal kurz klarstellen.
Ich glaube, dass viele Leute das aber auch suchen, wenn sie, ich weiß nicht ganz genau, in welchen Staat, aber die suchen, glaube ich, viel so Lodges, glaube ich, auf dem Land, wo rundherum eher wenig ist, sondern mehr die Naturverbundenheit suchen. Ich glaube, dass das viele haben oder und mit der Sehnsucht dahin reisen.
Genau, das ist auch das Erste, was ich mit Afrika in Verbindung bringe. Safari. Mir ist natürlich bewusst, dass es 1000 andere Dinge dort gibt, aber an Orten, an denen man noch nicht war, bringt man ja oft mit einer speziellen Sache in Verbindung. Ne?
Ja.
So Kanada, Wald und Elch, Afrika, Safari. Das ist in meinem Kopf so. So. Aber ja, das wollte ich nur noch einmal kurz klarstellen.
Ja, das finde ich gut. Aber ist doch auch nett. Man lernt ja auch immer wieder dazu. Cool, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Finde ich gut.
Genau.
Rock'n'Roll.
Und ich finde es jetzt fast ein bisschen schade, dass Ricarda nicht da ist, weil es sie bestimmt auch sehr interessieren würde. Hast du Nachrichten? Ich habe 2 Nachrichten zum Faxen bekommen.
Ja, da habe ich auch Nachrichten zu bekommen und ich bin wirklich beeindruckt gewesen, wie vertreten das Faxen noch ist. Und ich habe gelernt, dass das Faxen super ist, um sensible, zum Beispiel medizinische Daten von A nach B zu schicken, denn es gibt keine Hackerangriffe auf zum Beispiel Faxgeräte. Und
genau.
Das ist schon ein neues Ding für mich gewesen.
Mhm. Ja, stimmt. Das hatte mir auch jemand geschrieben, dass so Therapieberichte an ÄrztInnen per Fax oder irgendwie Rezeptkorrekturen per Fax geschickt werden.
Die sind auch teilweise schon digital, habe ich gehört. Also das wird dann ja schon auch per digital verschickt. Ich glaube, man kann sich auch digital eine Faxnummer einrichten oder so. Aber ja, war mir nicht bewusst.
Da
muss
gilt
ich dir sehr
dann
ehrlich
der
sagen.
Da gelten dann E-Mails als unsicherer Kommunikationsweg, verständlicherweise. Also
ist so.
Was soll ich euch sagen? Ich bin ja beim neuen Anbieter Yahoo und ich werde jeden Monat gehackt.
Also ich hatte auch vor kurzem 69 gehackte Passwörter. Da hatte ich einen ganzen Tag Zeit damit, habe ich damit verbracht, alle anzurufen, meine Passwörter zu ändern. Manche Sachen musste ich komplett sperren und per Post dann Sachen regeln, zum Beispiel über DHL oder Zalando. Das war alles gehackt bei mir und es war echt unangenehm. Ja, ich weiß nicht, an welcher Stelle passiert. Das Loch war oder wo das kaputt war.
Ich weiß genau, wo bei mir das Loch ist. Ich habe bei 69 Anbietern dasselbe Passwort, 123.
Ja, bei mir war es auch nicht ganz sicher, aber ich habe mir da Mühe gegeben. Leute, ändert eure Passwörter, bevor es zu spät ist, weil das ist wirklich ein richtig ekelhafter Prozess, das im Nachgang zu machen.
Ich habe jetzt so ein ausgeklügeltes System. Dass ich sozusagen, also ich kann das jetzt nicht genau erklären, weil dann könnten Leute sich bei meinen Konten einhacken. Aber ich habe so jetzt eine Kombi aus neuen Wörtern im Passwort, aber auch alten, die immer gleich bleiben und Zahlenkombinationen, die immer gleich bleiben. Und ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wenn ich das jetzt erklären würde, dann würde das Sinn für jeden machen. Und dann weiß man automatisch immer auch, welches Passwort man für wen so für was genau braucht, je nachdem.
Okay, war ein bisschen abstrakt gerade, aber ich glaube dir.
Ja, genau. So, habe ich sonst noch irgendwas bekommen? Ich schau mal gerade.
Hat sich heute richtig so ein Streberzettel hingelegt.
Ja, habe ich. Ich bin
anständig.
Ich hatte eine halbe Stunde Zeit, bevor wir angefangen haben. Habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt Notizen.
Finde ich geil.
Genau, mir hat noch eine Zuschauerin geschrieben, die in der Sozialberatung gearbeitet hat. Und sie hat geschrieben, dass das Fax in der Kommunikation mit Behörden super praktisch ist. Na klar, also bei Behörden sehe ich auch ganz klar noch das Faxgerät und den Ordner.
Das sehe ich auch.
Aber was sie auch schreibt ist, zum Ersten hat man einen Nachweis darüber, dass es angekommen ist. True. Stimmt, ja. Man bekommt dann ja beim Fax so ein Ding, ne?
Eingangsbestätigung,
dass es angekommen ist, genau. Und das Original bleibt immer bei einem selbst, sodass man genau weiß, wann was eingereicht wurde.
Ja. Auch ein großes Learning bei mir gewesen, niemals die Originale abgeben. Das habe ich damals gemacht bei Arbeitsverträgen und in der Hochschulzeit auf jeden Fall. Und dann wusste ich irgendwann nicht mehr, scheiße, ich brauchte selber Nachweise, wo habe ich das denn? Und dann musste ich bei den Behörden wieder anrufen und sagen, oh scheiße, ich habe ihnen aus Versehen das Original abgegeben, war ein bisschen blöd von mir. Und da weiß ich jetzt auch, dass man das auf jeden Fall besser machen kann.
Ja. Ja, das stimmt. Weißt du, am allerliebsten würde ich sowas alles gar nicht machen müssen. Wenn ich eine Sache aus meinem Leben gern streichen würde, dann wäre das Papierstücke und Bürokratie.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, es ist auf jeden Fall für mich und meine persönliche Ordnung super wichtig und super lehrreich gewesen, einfach alles nochmal doppelt zu kopieren und mir abzuheften, damit ich weiß, ey, das liegt da und da und das habe ich und das ist da und da. Und ich mache mir jetzt auch immer so Post-its drauf, so ist überwiesen an, versendet am, da und dahin geschickt am. Das mache ich auch bei manchen Sachen anders.
Aber es machst du auch gerne, oder? Ich glaube, wenn man sowas...
Nee. Punktuell. Ich mache das dann, bei mir ist es erstmal so, ich sammel Post, bestimmt... Ja, so eine Woche, 14 Tage, dann gucke ich natürlich, was ist wichtig, was muss ich sofort bearbeiten und wenn es nicht so wichtig ist, dann landet es erstmal auf meinem Schreibtisch in so einem Kastenordner-Dings. Manchmal werde ich dann wütend und dann hefte ich alles an einem Tag richtig ordentlich ab und dann habe ich ein richtig zufriedenes Gefühl in mir, weil ich weiß, geil, ich habe die Ablage gemacht und das gibt mir ein gutes Gefühl und wenn ich was suche, weiß ich, wo ich das wiederfinde. Ja, Sicherheit, Kontrolle und das ist ein geiles Gefühl.
Überblick vor allen Dingen.
Überblick auch, ja, genau.
Das macht's wirklich. Das
und weißt du, was mir da am meisten geholfen hat? Schöne Ordner und geile Register. Die haben mir geholfen, um Spaß zu haben.
Ich habe nur noch ein so ein Hängeregister, da kommt alles rein. Da gibt's 20, 30 Unterfächer und das knall ich da einfach rein und jetzt weiß ich ganz genau, oh, es dreht sich gerade um dieses Thema in meinem Leben, Gesundheit. Okay, dann hole ich den Gesundheitsordner raus und dann sind da, dann finde ich das da.
Ja, hatte mein Vater früher immer diese Hängeregister.
Meiner auch und der hat das immer angepriesen. Ich habe gedacht, oh, lauer mich nicht voll, Alter, es gibt wirklich nichts Langweiliges, als sich über Hängeregister zu unterhalten. Und das denken bestimmt jetzt auch einige Leute, die zuhören. Aber Leute, wenn ihr selbstständig seid und mein Vater war ja auch selbstständig und ich bin es jetzt auch und dann habt ihr ein Hängeregister, dann ist das, als hättet ihr einen Ferrari. Meine Meinung.
Ich bin Team Ordner.
da muss ich lochen.
Ja, da musst du lochen, das stimmt. Aber ich habe das dann so, das kann, ich weiß auch nicht, weil das dann so fest da drin ist. Das gibt mir ein Geilheitsgefühl.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin da, ich brauche zu oft irgendwelche Sachen und dann mag ich das, wenn es super schnell geht einfach.
Okay, wir sind unterschiedliche Bürokratie-Menschen.
Das ist okay, wir schaffen das trotzdem mit der Freundschaft.
Ja, das will ich wohl hoffen.
Sam.
Jaco,
yeah.
Ich möchte dir die obligatorische Frage stellen und zwar würde ich gerne wissen, hast du diese Woche einen Fun und oder einen Abfaktor?
Ich habe beides. Wie sieht es bei dir aus?
Ich habe auch beides. Wow, geil, da können wir richtig quatschi-quatschi machen erstmal.
Ich bin übrigens demnächst nochmal für eine neue Kategorie, wollte ich mal kurz ansprechen.
Und welche? Hast du dir schon einen ausgedacht?
Ich denke, ich laufe durch den Alltag und denke immer nach. Ich hatte schon mehrere Ideen, aber noch keine war gut genug, als dass ich sie wirklich pitchen wollte. Ich hatte schon überlegt, ob wir eine Serienfilme Kategorie machen, falls was richtig Krasses passiert. Weißt du, so Kategorien wie die Sexy Seven, die manchmal kommen, vielleicht nur alle 10 Folgen.
So.
Oder ich hatte auch schon überlegt, ich würde gern mit dir Psychotests machen, aber dann in der Praktikabilität hat es auch nicht so in meinen Gedanken sich so. Ich weiß es noch nicht.
Aber ich werde so eine Empfehlung der Woche finde ich ganz geil und zwar unabhängig von jetzt Film oder so. Es kann auch ein Musikstück sein, es kann auch ein Gericht sein, das kann auch ein Kleidungsstück sein. Eine Empfehlung der Woche finde ich geil.
Aber das muss dann nicht sein, ne? Weil manchmal habe ich auch keine Empfehlung.
Nee, aber ich hätte jetzt eine.
Du hättest jetzt eine.
Wirklich jetzt gerade in diesem Moment, wo du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, ja. Das ist eigentlich wert, das im Podcast einmal kurz zu sagen.
Okay, dann kommt jetzt das Intro. Die Empfehlung der Woche. Bling.
Ich habe es dir privat schon empfohlen. Ich habe einen Film geguckt, auf Netflix war das, glaube ich. Und zwar ist er auch schon ein paar Jahre älter. Vielleicht haben den auch schon viele von euch gesehen. Der heißt Lion. Das ist ein Film, ich glaube, der... Mich hat noch nie ein Film so berührt wie dieser Film. Das ist ja unglaublich.
Stimmt, Sam hat mir direkt den Screenshot geschickt und hat geschrieben 12 von 10.
Ja, genau so war das. Den habe ich letzte Woche geguckt. Ich wusste, den hatte ich immer auf dem Zettel und ich wusste, der ist gut bewertet. Ich glaube, der hat sogar 8 Oscars gewonnen. Und ich habe den aber irgendwie nie angeklickt, weil ich nie die Mut dazu hatte. Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so emotionale Filme. Ich gucke Filme auch häufig mit meinem Freund. Abends so zum Essen, danach, wie auch immer. Und der hat immer gesagt, oh nee, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und ich war aber dran. Ich war dran zu entscheiden. Wir wechseln das immer ab.
Ja, das wäre nämlich meine Frage, welche Art von Emotionalität, weil du hast mir das geschickt und ich war voll interessiert, aber an dem Tag habe ich mich nicht getraut, weil ich habe das Bild gesehen und es war ein trauriges, das sah aus wie ein trauriges Kind und da musste ich an diesen Film denken, der Junge im gestreiften Pyjama oder so.
Den habe ich noch nie geguckt, aber den habe ich auch auf der Liste.
Oh, der ist heftig und der hat mich zerstört damals. Also klar ist der gut, aber der hat mich emotional zerstört und ich war mir nicht ganz sicher, ob das so ein Film sein könnte. Und an dem Tag habe ich mich nicht getraut. Also wie,
ja,
worum geht's?
Es geht um Indien in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre und das sind zwei Brüder, die sind unterwegs und einer geht verloren, der ist in einem Zug gewesen und es gab damals ja noch keine Mobiltelefone oder sonstiges und der ist quasi 2 Tage lang in einem Zug eingesperrt gewesen und ist nach Kalkutta gefahren. Und der Junge war 5 Jahre alt oder 4, 5 Jahre alt, konnte nicht genau sagen, wie der Ort heißt, wo er wohnt und das war auf eine ganz dramatische Art und Weise ist er verloren gegangen, was halt so traurig war, denn es war ja noch alles vorhanden, sein Elternhaus war vorhanden, seine Geschwister, aber diese Kommunikation fehlte und Indien ist ja sowas von riesig groß.
Viele Menschen.
Diese Geschichte wird da erzählt, wie der erwachsen geworden ist und ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, aber das ist, glaube ich, so auch schon die Geschichte, die man aus dem Klappentext sozusagen oder wie man das nennt, herausfiltern könnte. Und dann sind wir irgendwann in der Jetztzeit und dieser Junge oder dieser Mann dann auch ist auf der Suche nach seiner Familie. Und ob das gelingt und wie das gelingt, das ist auf einer wahren Begebenheit. Man kriegt auch noch
wirklich
Echtbilder dazu.
Boah, das kann ich meiner Mutter heute Abend verkaufen.
Und das war alle Emotionen. Ich habe gelitten, ich war traurig, ich war wütend, ich war glücklich und ich habe alle Emotionen durchlebt und Ich sag mal so, ihr glaubt, ich habe da auch ein paar Tränchen bei meinem Freund gehört, der ja eigentlich, in Anführungszeichen, nie weint. Den hat das auch ganz schön mitgenommen auf eine ja positive oder auch negative Art und Weise. Es war für mich krass, einfach krass. Geiler Film. Absolut geil.
Richtig gut. Und ich werde mir den, glaube ich, heute Abend angucken.
Also, oder bin ich ja immer gespannt, was du da sagst.
Ja, ich werde mich sofort bei dir melden, weil ich glaube, das ist auch ein richtig guter Film, den ich mit meinem Freund und meiner Mutter gucken kann.
Oh ja, deswegen, ist ein Familienfilm.
Werde ich dann, ja geil, ich melde mich später bei dir.
Sam, vor allem,
ja?
Weil ich glaube, dass das für euch nochmal besonderer ist, weil ihr wart ja schon in Indien, ich noch gar nicht. Ich habe gar kein Gefühl gehabt und dann konnte ich mir das mal so ein bisschen vorstellen. Gut, das war ein bisschen in den 80ern, dann ist auch ein bisschen in der Jetztzeit. Aber wenn man, glaube ich, ich finde, man fühlt alles noch mal mehr, wenn man schon mal vor Ort war.
Ja, besonders, weil die Storyline lässt ja darauf schließen, dass, also in den 80ern war es bestimmt auch noch mal anders, aber dass er sich viel auch auf den Straßen bewegt. Und die meisten Leute, wenn sie indische Filme kennen, kennen sie ja Bollywood-Filme mit Shah Rukh Khan oder so. Und natürlich gibt es dieses Indien auch, aber es ist ja das sehr prunkvolle Indien in den teuren großen Schlössern und Häusern. Und das hat einfach super wenig zu tun damit, wenn du irgendwie in Delhi oder Mumbai auf der Straße bist. Das ist einfach eine komplett andere Welt auch noch mal, ne?
Ja. Also das ist meine Empfehlung der Woche.
Cool, richtig cool. Sam, ich möchte auch eine Empfehlung der Woche rausgeben.
Ja, komm, her damit.
Ja, komm, ich liebe unsere neue Kategorie. Finde ich gut, dass wir die auch, also, dass wir die jetzt so spontan eingepackt haben. Und zwar, es ist keine 12 von 10, aber ich muss sagen, es war schon dann doch überraschend gut, dass ich ihm auf jeden Fall eine... Ich bin mir ja gerade, ich schwanke zwischen einer 8,5 bis 9 von 10. 8,5 von 10 bis 9
stark,
von 10
aber auch.
Ist schon sehr stark. Ich war sehr, sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon häufiger erzählt habe. Ich stehe ja grundsätzlich nicht so sehr auf skandinavische Produktion. Ich bin einfach nicht kulturell genug dafür gebildet. Falls du verstehst, was ich meine. Mhm. Nein, also vieles, also meine Mama zum Beispiel und ich glaube, du guckst, glaube ich, auch so dänische Krimis und so ein Zeug, ne?
Ja, mag ich auch.
Ja, oh, das ist ja ganz schlimm für mich, leider, obwohl die bestimmt ganz toll sind und einen hohen Anspruch haben, aber ich bin ganz ungeduldig, wenn es darum geht. Aber gestern habe ich was geguckt und mir laufen in letzter Zeit immer mehr Produktionen über den Weg, die auch für mich gut funktionieren. Ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach nicht so die Krimi-Maus, kann auch sein, vielleicht liegt's daran. Und zwar habe ich gestern eine schwedische Serie geguckt. Und ich habe sie auch echt fast ganz durchgeguckt. Es gibt 2 Staffeln, es gibt sie auf Netflix und sie heißt Liebe und Anarchie.
Nur Gutes drüber gehört bisher.
Ja, ich wusste bis gestern gar nichts davon. Meine Mutter hat gesagt, möchtest du vielleicht mit mir was gucken? Ich habe da so eine Serie auf Netflix gefunden, vielleicht ist die ja ganz gut. Und ich habe einfach gedacht, pff, ja, ich leg mich mal dazu. Und die hat mich komplett abgeholt, die Serie. Also
schön.
Es geht um eine verheiratete Frau mit 2 Kindern, die, glaube ich, um die 40 sein soll. Meiner Meinung nach aussieht wie Ende 20, aber sie soll, glaube ich, so Ende 30, Anfang 40 sein.
Gute Gegend.
Und die ist im Change Management tätig. Also die geht in so Medienhäuser und bringt die auf den neuesten Stand und hilft denen dabei, digital zu werden und die Systeme zu verändern, damit die halt nicht untergehen in der neuen medialen Welt sozusagen.
Ich verbinde Change Management immer mit Kündigung.
Ja, wahrscheinlich auch das.
Und Kündigung.
Wahrscheinlich auch das. Also es ging auch um, also sie hat jetzt nicht, einer hat das auch gefragt sozusagen in dieser Firma, in der sie dann reingegangen ist, ob da auch Leute gekündigt werden. Da hat sie keine konkrete Antwort drauf gegeben. Also vielleicht gehört das auch dazu. Auf jeden Fall irgendwie Optimierung, Prozesse optimieren. Naja, auf jeden Fall geht sie dann in so einen kleinen Verlag für 6 Monate und soll die halt auf den neuesten Stand bringen. Das ist halt so ein Verlag, der irgendwie da gefühlt noch zwischen seinen, wie halt irgendwie beim Amt, zwischen seinen Hunderten von Ordnern sitzt und die haben irgendwie so ein bisschen Probleme hinterherzukommen und sie soll da so ein bisschen aufräumen. Genau. So, nun ist es so, dass von Anfang an diese junge Dame sehr, sehr häufig beim Masturbieren gezeigt wird. Also offen, man zeigt immer, wie sie irgendwie auf dem Klo sozusagen. Es wirkt immer so ein bisschen so, als wäre das ihr Stressmanagement auf jeden Fall.
Okay.
Und so macht sie das dann auch eines Abends im Büro, als sie denkt, alle sind weg. Und blöderweise kommt dann aber so ein junger ITler rein, der, ich weiß nicht, wie alt sein soll, ich glaube so Anfang 20. mit dem sie sich an dem Tag gestritten hat und den sie angeschnauzt hat. Und der macht dann, was ich nicht cool finde, aber ein Foto von ihr und fängt dann an, sie damit aufzuziehen.
Aufzuziehen oder zu erpressen?
Nee, also sie denkt erst, dass er sie damit erpressen will, aber er will sie eigentlich nur necken. Also ist auf jeden Fall schon ein bisschen grenzüberschreitend, aber durch dieses Foto und sie nimmt ihm, genau, er fängt dann damit an, dass er sagt, du musst mit mir essen gehen, dann darfst du das Foto löschen.
Okay.
Und dann nimmt sie ihm aber das Handy weg bei diesem Essen und sagt, du musst irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas Peinliches machen, damit du dein Handy wieder kriegst. Und dann fängt so ein Spiel zwischen denen an.
Mhm.
Und ja, ein Spiel, wo es halt auch knistert zwischen diesem jungen
Ulala.
Mann und dieser verheirateten, zu Hause auch leicht vielleicht unzufriedenen Frau. Und ich muss sagen, ich finde die großartig, die Serie. Also ich kann die jedem ans Herz legen.
Geil.
Die ist, ich muss sagen, der Boy ist auch ein bisschen hot auf eine Art. So auch die Rolle, die er spielt, ist sehr, sehr, sehr flirty und auch so ein bisschen geheimnisvoll.
Mhm.
Hat mir gut gefallen, habe ich gefühlt. Im Herzen, in meinem Mund beim Lachen und auch ein bisschen in der Hose.
Okay, das finde ich klingt spannend. Sag mal, wo du das gerade sagst, hast du Weihnachten zu Hause geguckt?
Ja, fand ich auch sehr gut und war ich vielleicht auch ein bisschen berührt im Herz und in der Hose.
Also den Typen, ne, den fand ich sowas von sexy. Halleluja. Ja,
also mein das Gott. Ist... Die haben da in Skandinavien haben die ein paar
hotte Boys.
Ja.
Und auch Girls. Die Frauen sind auch hot.
Ja, aber ganz andere Auswahl an Menschen. Also oft hot auf eine ganz andere Art und Weise. Die Charaktere von Männern auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise attraktiv. Auf eine sehr gesunde Art und Weise attraktiv, finde ich auch. Weißt du, wie ich das meine?
So ja, nicht so. Ach so, ja, okay, verstehe. Ich dachte gerade, du meinst auch noch äußerlich, dass die nicht so ultra perfekt sind. Ich mag das ja immer sehr an Menschen, wenn die nicht aussehen wie aus Stein gemeißelt, sondern wenn es da Ecken und Kanten gibt, das finde ich persönlich immer
sehr
attraktiv.
Das sind realistische Menschen. Das sind realistische, schöne Menschen in diesen Serien. Das ist wirklich so. Ne? Finde ich super. Mhm. Also, naja, Skandinavien. Immer ein Schritt
voraus. Hey, guck mal, da sind wir diese neue Kategorie, die haben wir doch gut schon mal eingeordnet. By the way, du hast gerade gesagt 8,5 bis 9. Ich habe was Neues gelernt und zwar von Natascha Wegelin, die Madame Moneypenny, so heißt es nämlich. Und die ordnet auch immer Sachen ein in der Skala von 1 bis 10. Und sie sagte, keine 7 vergeben. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Wenn ich was bewerte... Weil 7 ist so ein ekelhaftes Mittelding. Entweder ist es eine 6, dann kannst du es vielleicht schon auch nochmal aussortieren, oder es ist eine 8, 9 oder 10. Also ist es geil.
Aber was ist, wenn es eine 7 ist? Wenn es eben wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes ist?
Ja, ich glaube, es ist primär wichtig, um eine Entscheidung zu treffen. Nicht, um vielleicht jetzt einen Film zu sagen, aber für wichtige Entscheidungen finde ich das ganz gut. Zum Beispiel, du ziehst ein Kleid an und du sagst, ja, das könnte ich jetzt heute auf dieser Hochzeit anziehen, aber ich fühle mich nur nach einer 7. Und dann gehst du nochmal in dich, fühle ich mich eher nach einer 8 oder nach einer 6? Wenn du dich nach einer 6 fühlst, sagst du, nee, komm, das hängt
ja,
nicht weg.
Das ist gut, das ist ein gutes Beispiel. Okay, ich bin auch dabei dafür, dass wir diese Skala beibehalten für diese neue Kategorie. Oh, ich möchte ein schönes Intro dafür machen.
Ja, wir sind so professionell wie in unserem Abfaktor bei unseren Intros. Wir müssen uns da echt mal was ausdenken.
So, okay, das war schön. Dann stelle ich dir die Frage zurück, die du mir am Anfang hingestellt hast und ich nicht mehr weiß, ob du mir darauf geantwortet hast. Hast du einen Fun oder und einen Abfaktor?
Beides habe ich heute.
Same. Okay, womit wollen wir starten?
Fun-Faktor.
Okay, dann kommt jetzt der
Fun! Fun-Faktor.
Fun-Faktor. Das ist der Fun-Faktor.
Fun-Faktor.
Okay, Sam. Was ist dein Fun-Faktor this week? When you listen, the week before.
Ja, genau. Das liegt jetzt schon wieder 2 Wochen zurück. Aber es hat endlich stattgefunden. Und zwar die Hochzeit meiner Schwester.
Herzlichen Glückwunsch, Jess.
Ja, die war endlich und es war eine lange Vorbereitungszeit und die Hochzeit hat stattgefunden und ich muss einfach mal das in den Fun-Faktor packen, weil einfach so viel Arbeit da reingesteckt wurde und Hochzeiten sind definitiv nicht zu unterschätzen und das war wirklich, wirklich toll, wie wir das gerockt haben. Wir haben das zusammen aufgedeckt und haben das dekoriert. Wir haben ganz viele Sachen selber gemacht und es hat super gut geklappt. Ich habe mich im Vorfeld sehr eingeschissen, weil ich eine Rede halten wollte.
Und hast du eine Rede gehalten?
Ich habe eine Rede gehalten und ich weiß, dass ich, während ich die geschrieben habe am Laptop, da ist mir schon immer die Kehle zugeschnürt gewesen und ich dachte so, boah, fuck, ey, ich werde so emotional, das kriege ich auf gar keinen Fall hin, ohne dass ich...
Dann Emotionen hat das Lauras Mutter vielleicht schlau gemacht. Die hat ja ein Video abgespielt, weil sie sagt, sonst müsste ich die ganze Zeit heulen.
Genau. Ich habe das dann bei Insta geteilt, kurz vorher, und dann haben mir ganz viele Leute Tipps gegeben, auch Leute, die Reden auf Beerdigungen halten mussten oder wollten und oder schon getan haben. Und der Trick ist einfach, das so zu verinnerlichen, dir aufzuschreiben, was ist Worst Case, was und an welcher Stelle bleibst du immer hängen und das einfach ein paar Mal zu üben und durchzugehen. Ich habe diese Rede.
Ah, das ist gut. Dann ist
total
dann
gut.
Gehen die Emotionen irgendwann weg, weil du das ja schon 30 Mal gefühlt hast, ne?
Genau, was vielleicht auch schade sein kann, aber bei mir kam genau die richtige Menge. Also es war nicht so, dass meine Stimme halt komplett kacke weg war und dass ich irgendwie total in Tränen ausgebrochen bin, sondern ich hatte meinen Zettel, an dem ich mich festgehalten habe, den ich am Endeffekt gar nicht gebraucht habe, habe diese Rede kurz und knackig gehalten, weil kein Mensch steht auf lange, zähe Reden. Hab versucht, ein paar Witze einzubauen, die auch, glaube ich, funktioniert haben. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Doch, das kennt man eigentlich. Wenn man eine Art Vortrag hält, auch in der Schule oder in der Uni oder sonst irgendwas, man hält das dann so, aber man kriegt gerade in dem Moment gar nichts von der Umwelt mit. So ist das bei mir, weil ich so in mir bin. Ich habe nur ein paar Lacher wahrgenommen. Ich habe den Bräutigam angeguckt und habe gesehen, dass ihm so ein paar Tränen in die Augen gestiegen sind und habe das dann auf jeden Fall auch beendet und war zufrieden, weil ich wusste, die Menge war gut, es war, glaube ich, gut, die Worte waren gut und da war ich sehr, sehr stolz auf mich. Also falls ihr euch das trauen wollt, das kann man schaffen, das ist gar nicht so schwierig, wie ich gedacht habe.
Bitte.
Das war richtig schön und es war ein Kulturmix, die Hochzeit, also es waren viele türkische Einschläge dabei, viele iranische Einschläge mit dabei, dann auch noch ganz typisch deutsche. Wir haben das Fragenspiel gespielt mit dem Schuh hoch, wo man jeweils Rücken an Rücken sitzt und dann die Frage mit dem Schuh der Frau oder des Mannes in dem Fall hochhält und das war eigentlich auch ganz cool. Ja, damit haben wir die Urlaubskasse nochmal ein bisschen aufgepeppt und wir haben alle getanzt, bis uns die Füße wehgetan haben und es war rundum gut. Ich als Schwester der Braut und auch als Brautjungfer, nicht als Trauzeugin, hatte natürlich nochmal so eine gesonderte Position und war sehr, sehr angespannt auch, muss ich sagen. Und ich habe das auch an dem Abend nicht so genießen können, wie ich es eigentlich gedacht habe, dass ich es genießen kann, weil einfach zu oft mein Name gerufen wurde und ja, keine Ahnung, das war schon auch anstrengend, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, das war nur anstrengend für mich, weil meine Familie involviert war. Weißt du, wie ich meine? Wenn du das
immer
jetzt machen würdest,
ja, normal,
dann wäre das gar kein Thema für mich, weil ich weiß, da kann man diplomatisch zwischen allem fungieren, aber man ist halt immer selber emotional betroffen. Das war aber auch alles gut. Und am nächsten Tag haben wir das alles Revue passieren lassen und dann kam erst diese Freude hoch. Und erstmal konnte man das wirklich so Stück für Stück durchgehen, mit jedem über alles reden, über das Essen, wie toll hat die Person ausgesehen und wer hat sich da so viel Mühe gegeben. Und darauf den Tag haben wir nochmal mit meiner Mama zusammen gegessen und ich muss sagen, dass ich die Tage danach fast besonderer fand als die Hochzeit an sich.
Ja, weil die Hochzeit, die füllt das Herz ja so und dann kommt ja so eine, stellt sich ja so eine Seligkeit ein.
Genau, das war so abgeschlossen, man hat alles, es hat alles geklappt, ganz toll war, wir hatten, in der türkischen Kultur gibt's, oder auch in der kurdischen, gibt's so zwei Instrumente, eine Trommel und so eine Art Flöte, Davul und Suna heißt das, glaube ich, und das ist so geil gewesen, du hättest das auch so geliebt, einfach zwei Instrumente, die so einen Lärm machen und alle haben getanzt, das hat so, so Bock gemacht und alle abgeholt. Also falls es irgendwie möglich ist, so einen kleinen Live-Musik-Part mit einzubauen, ist, glaube ich, der Shit. Das hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Ja, und dann habe ich aufgehört. Ich bin 25.000 Schritte gegangen an dem Tag und ich hatte mein Handy nur die Hälfte des Tages in der Hand oder dabei. Da muss ich sagen, das war schon eine krasse Mischung. Aber trotz allem hat es auf jeden Fall in den Fun-Faktor geschafft, weil ich einfach so krass auch stolz bin, dass wir das alles so gewuppt haben. Und meine Schwester, das ist natürlich das Beste, die hat nichts von irgendeinem Stress mitbekommen am Ende des Tages. Wir haben das alles schön ferngehalten, falls es mal Komplikationen gab. Und die gab es. Und das hat sie alles gar nicht mitgekriegt. Das war eigentlich richtig, richtig schön. Ich bin aber
das so ist das Wichtigste, dass das Brautpaar glücklich ist.
Ja, ne? Genau. Weil die waren super
glücklich. Wir alle
glücklich.
Gehen am Ende auf so viele Hochzeiten in unserem Leben, aber man hat eine bis vier nur in seinem eigenen.
Ja, also ich bin froh, dass es vorbei ist, sag ich dir ganz ehrlich, aber zufrieden. Ja. Und ja, mit der Familie ist das ja immer nicht so einfach bei manchen Punkten. Kennt ja jede Person wahrscheinlich. Ja, das war risky, aber es war rundum gut. Hat alles gut harmoniert.
Schön. Das freut mich. Also oft von uns allen einfach Glückwünsche und ja, einfach schön, dass das gut war. Vor allen Dingen auch fürs Ehepaar, ne? Das ist ja auch nicht immer so, dass es geschafft wird von allen Leuten drumherum, dass die Probleme vom Ehepaar ferngehalten werden.
Aber weißt du, was wir vergessen haben? Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz geil. Die hatten ein Hotelzimmer, das Brautpaar in der Nähe gebucht. Ist ja klar, damit die es ganz nah ins Bett haben. So, aber weil der ganze Tag so vollgestopft war mit Orga-Kram und keine Ahnung was, haben die vergessen einzuchecken. Das heißt,
auf dem Land, schlechte Idee.
Auf dem Land, genau. Ich habe auch nicht dran gedacht. Ich hätte das super zwischenzeitlich machen können, weil ich noch unterwegs war, Brötchen holen und so weiter. Und wir haben alle einfach nicht dran gedacht und dann standen die nach der Party, das war schon alles aufgeräumt, mitten in der Tucht, weil es war wirklich auf dem Land, ganz tief auf dem Land, vor verschlossener Tür und sind nicht in ihr Zimmer gegangen, wo sie ihre Hochzeitsnacht verbringen konnten. Und dann mussten die nachts nochmal zu Mama fahren und haben da ihre Hochzeitsnacht auf dem Sofa verbracht. Ja, also das sind so kleine Sachen, die vergisst man dann oder die nimmt man nicht mit und dann muss man halt so ein bisschen experimentieren.
Ja, das ist schon scheiße, ne, muss man so sagen. Also ja, klar, ich meine am Ende, ich gehe jetzt mal davon aus, es hätte jetzt keine beidseitige Entjungferung stattgefunden in der Hochzeitsnacht. So war das ja früher, da war das ja so ein Ding. Aber trotzdem, die Hochzeitsnacht ist, darf ich das so sagen? Ich hoffe, es ist nie ganz überschreiten.
Überhaupt nicht, meine Schwester ist schwanger gerade, hochschwanger gewesen.
Ach so, ja, stimmt ja. Also im Sinne von, das hat sich ja kulturell auch irgendwie so verändert. Aber trotzdem ist es nach wie vor die Hochzeit als Nacht, wo irgendwie jeder, glaube ich, Bock hat, in einem geilen Hotel irgendwo zu pennen und es auszukosten
so,
oder so, ne?
Richtiger Fail,
ja.
Ey.
Naja.
Egal.
Was willst du machen? Schön.
Was ist denn dein Fun-Faktor?
Ja, mein Fun-Faktor diese Woche ist mein Kalender. Du kennst doch meinen Kalender, ne?
Na, aber und, sicher.
Genau. Und ich habe die letzten, also für alle Leute, die es nicht wissen, ich habe die letzten drei oder vier Jahre, ich kann immer so schlecht rechnen mit Jahren, gab es einen Kalender von mir, das war so ein spiritueller Kalender, ja, so würde ich es schon einordnen, spirituell, astrologisch. Und ja, ich hatte schon mal erzählt, dass ich ja eine Neuauflage mache und dafür eine Illustratorin gesucht habe. Und diese Woche, also seit zwei Tagen, darf ich offiziell sagen, dass ich den gar nicht selber in meinem Shop verkaufen werde, sondern dass der von dem Ullstein Verlag verlegt wurde und ab Ende September überall dort zu kaufen ist, wo es Bücher gibt.
Das ist so krass. Endlich. Du hast dir immer gewünscht, was im Buchhandel zu verkaufen.
Ja, ja.
Und das ist jetzt endlich wahr geworden. Und es war so viel Arbeit und es ist so schön, dass es jetzt klappt.
Es ist auch einfach, also ich finde auch die Geschichte einfach so schön, die dahinter steckt, weil ich wollte ja eigentlich wirklich mit dem Ullstein Verlag ein Buch schreiben. Und das war 2019. Ende 2019 war ich da mit einer Mitarbeiterin von Ullstein. Das war ein ganz toller Tag, 3 oder 4 Stunden lang spazieren. Das war voll das persönliche Gespräch auch und irgendwie war das voll cool. Ich weiß nicht, ich hätte mir das gar nicht so persönlich vorgestellt und ich weiß auch nicht, ob das immer so persönlich ist, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet. Aber was ganz anderes nochmal als in der Branche, in der ich sonst so online unterwegs bin. Viel persönlicher. Und ja, das hat aber dann nicht geklappt, weil es mir da ja so schlecht ging. Also 2019 2019, 2020 waren so Jahre, wo ich echt an meiner mentalen Gesundheit gearbeitet habe. Und deswegen musste ich dann damals dem Verlag schreiben, dass ich das leider nicht schaffe, weil das einfach zu viel Druck. Also ich musste mich um mich selber kümmern und konnte da jetzt noch nicht so ein Projekt starten. Ja, und dann haben wir uns vor ein paar Monaten wieder kurz geschlossen. Und dann habe ich halt ihr von meinem Kalender erzählt. Und so kam das dann zustande, dass sie meinte, was, wie geil, lass uns das zusammen machen. Den können wir doch rausbringen. Und ja, das war wirklich eine, oder ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und ich bin so glücklich. Also ich bin so gespannt auch, was du sagst und was meine Freunde und Freundinnen sagen und auch die Community von mir sagt, wenn sie den in der Hand haben, weil es ist schon was richtig Schönes. Also der wurde auch von, der wurde nicht von mir illustriert, sondern von Antonia Kobras, eine Newcomer-Illustratorin. Also sie ist noch Studentin aus meiner Community, was mir ganz wichtig war, dass das jemand ist sozusagen, der zu dieser Geschichte Jaco Wusch auch dazugehört, so weißt du? Und ja, ich freue mich da sehr doll drüber. Der ist super schön geworden. Man kann ihn jetzt auch schon vorbestellen. Also überall da, wo es Bücher gibt. Amazon, Hugendubel, Thalia.
Also Google, das ist so aufregend. Jaco Wusch oder was gucke ich dann nach? Was gebe ich am besten in die Suchleiste ein?
Wenn man der Spirit der Monate Jaco Wusch eingibt oder so, dann findet man den. Das ist ein, bevor ihr meinen alten Kalender findet, das ist ein so peachiges Cover, also so peachfarbend, pfirsichfarbend.
Mit einer krassen
Cover.
Illustration vorne drauf.
Mit einer Illustration drauf und so goldenen Elementen. Ist so ein Gold-Peach-Ding. Ja, und genau, den kann man jetzt vorbestellen und ab Ende September kann man dann reingehen in so einen Laden. Ich hoffe ja auch in die Bücherstube Lübbecke. Das wäre mir ja ganz
Ruf die an und sag, entschuldigen Sie, ich komme aus Lübbecke und ich bringe da jetzt was raus. Können Sie das bitte mit aufnehmen? Würde ja auch gerne, also warum nicht? Weiß die Stadt Lübbecke überhaupt, dass es einen Podcast gibt, in der sie immer wieder erwähnt wird?
Das ist eine gute Frage.
Neue Westfälische, Lübecker Kreiszeitung, here we are. Wir erzählen immer wieder von 32312 Lübbecke.
Oh, aber willst du da drin sein? Also ich muss sagen, wenn ich hier durch die Stadt gehe, dann ist es mir ganz lieb, dass so wenig Menschen wie möglich mein Gesicht kennen.
Ach so, ich gehe nie durch die Stadt, muss ich sagen.
Ich gehe oft durch die Stadt. Und ich bin schon so immer so, so creepy unterwegs. Hoffentlich sehe ich keinen. Ich setze meine Maske mal auf und meine Sonnenbrille.
Okay.
Sympathisch. Klar. Alle, die mich kennen, dürfen mich gerne
ansprechen. Okay, jetzt Starallüren. Es regnet, aber die Sonnenbrille ist am Stissel.
Nein, oh mein Gott, ich meine jetzt nicht, weil Leute mich kennen, sondern ich meine so von früher. Man, ich liebe das ja eigentlich, Leute von früher zu treffen, aber es ist doch auch oft irgendwie strange, oder? Da triffst du irgendwie so Lieselotte, mit der hast du Abi gemacht, seit 10 Jahren nicht geredet und dann steht man da halt so und will sich austauschen, obwohl man früher sich eigentlich auch schon nur Hallo gesagt hat. Das ist immer ein bisschen strange.
Ich weiß, aber das ist, glaube ich, auch unabhängig von allem ist das immer ein bisschen strange. Also es hat nicht unbedingt was mit jetzt in der Öffentlichkeit stehen zu tun. Es ist
nee,
immer
überhaupt
komisch.
Gar nicht, überhaupt gar nicht. Aber darauf war das gerade so ein bisschen bezogen, dass ich jetzt schon mal nicht durchgehe. Ja, Sam, dann würde ich sagen, kommt jetzt
der Abfaktor.
Ja, Sam, was war dein Abfaktor in the last 7 days?
Diese Geschichte ist so absurd, dass ich hab schon gedacht, vielleicht wird mir die nicht geglaubt. Aber sie ist der Wahrheit, sie entspricht der Wahrheit, der 100%igen Wahrheit. Und zwar ist es Toilettengeschichte. Leider Gottes. Ich würde euch gerne was anderes erzählen. Aber es ist eine Toilettengeschichte. Die Hochzeit meiner Schwester. Weil bei uns alle Häuser, alle Zimmer belegt waren, habe ich bei meinem Freund geschlafen, der auch aus 3232 Lübbecke kommt, und habe da im Elternhaus geschlafen. Mhm. Und immer wenn ich zu Hause bin in der Heimat, ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann nicht aufs Klo. Ich kann nicht kacken. Ganz einfache Kiste. Es ist so, ich bin eine Heimscheißerin, es ist ganz kacke für mich. Aber ich habe immer meinen Notfallplan dabei. Ich habe immer so einen kleinen Applikator mit einer kleinen Lösung drin und den kann ich dann hinten rein einführen und weiß, okay, damit kann ich ganz kurz aufs Klo gehen und dann wird das raus. Ich weiß nicht warum. Es ist so, als würde mein Darm verschließen, wenn ich da bin oder wenn ich gestresst bin.
Das hat die doch in Darm mit Charme erklärt, dass wenn du öfter in deinem Leben in bestimmten Situationen sagst, nein, ich kann jetzt nicht, obwohl ich muss, als Kind oder so, dass das der Darm das dann intelligent in Zusammenarbeit mit dem Gehirn abspeichert und du dann einfach nicht mehr musst in den Situationen, wo du es vorher unterdrückt hast.
Ja, das ist ganz schwierig, weil mein Bauch, der nimmt das Doppelte an Volumen an, also mein Unterbauch, und der tut so höllisch weh nach 2 Tagen. Ich habe schon mal überlegt, ob es an der wechselnden Routine liegt, weil zu Hause ist es in der Regel so, ich stehe morgens auf, ich frühstücke was, ich trinke meinen Kaffee, ich gehe aufs Klo und dann gehe ich duschen. Das ist eigentlich meine Routine morgens.
Wenn man unterwegs ist, ist das nie so. Es ist immer upside down alles.
Ich dusche zuerst und in der Zeit wandert meine Kacke wieder nochmal ein Stück weit hoch und da ist erstmal gar nichts.
Klar, kennt man ja diese Dämme, die rückwärts laufen.
Ja, also 100%. Bei mir ist dann da der Rückwärtsgang eingeschaltet. Aber ja, mein Bauch fühlt sich ganz schlimm an und an einem Abend hatte ich das auch bei meinem Freund, da muss ich nur leider sagen, die haben 2 Toiletten und eine davon hat keinen Schlüssel. Das stresst mich. Ich kann nicht kacken, wenn da kein Schlüssel drin ist. Woanders, weißt du, wie ich meine? Und dann gibt es halt nur Toilette A. Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Da gehe ich jetzt drauf. Es erstmal normal versucht, ging nicht. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich dieses Abführmittel ganz kurz. Das funktioniert innerhalb von 3 Sekunden, ist auch nicht schädlich. Habe das genommen und habe gemerkt, okay, es fängt an. Es ist Rambazamba da unten in der Analgegend. Dann habe ich mich aufs Klo gesetzt. Dann, das ist Schritt Nummer 1 gewesen, geht die Klinke runter. Und das war schlimm. Es war super leise. Das war abends um 11 Uhr.
Und du so.
So hört sich das an, wenn du so ein Abführmittel genommen hast. Genau so hört es sich an. Ich dachte, alle sind irgendwie schlafen.
Weißt du, was ich dann immer mache, wenn ich in so einer Situation bin? Dann mache ich den Wasserhahn ganz laut an und dann versuche ich so alles zu klappern, was in dem Raum ist. So.
Ja, so. Aber Jaco, dein Schiss, das weiß ich ganz genau, der ist in 5 Sekunden draußen. Meiner braucht 5 Minuten. Ich kann nicht 5 Minuten das Wasser laufen lassen. Das wäre absolut nicht nachhaltig. Dann habe ich das gemacht und ich habe gemerkt, ach du Scheiße, da steht jetzt jemand vor der Tür und will da auch rein. Okay, hat mich gestresst. Gut, die Person geht wieder weg. Ich dann ganz in Ruhe habe gesagt, du konzentrierst dich jetzt auf dich, das ist nicht schlimm. Da wartet jemand 5 Minuten, ist in Ordnung. Dann war ich irgendwann fertig und dachte so, oh geil, ich bin gerade 2 Kilo leichter, das freut mich sehr. Will abspülen.
Die Spüle no, hör auf, nicht. Nein.
Ich schwöre nein. Auf alles, die oh Spülung mein Gott. Funktioniert nicht. Ich meinem Freund eine SMS geschrieben, ich so, komm bitte her, ich habe hier gerade richtig einen reingehauen.
Nein.
Die Spülung funktioniert nicht. Doch,
das ist der Albtraum, das ist der pure Albtraum.
Er kommt und ich so, sorry ey, ich habe hier gerade schon mit Raumspray gesprüht und so, der ist stinkt, ich kann halt einfach nicht abspülen. Und habe den Deckel natürlich runtergemacht, weil er sich das Elend nicht ansehen soll.
Die Geburt.
Ja, die wirklich, ey, ganz furchtbar. Da kam 2 Tage Mist raus. Und dann hat er diesen Klokasten abgenommen und meinte, ey, normalerweise, wenn man hier dran klickt, dann geht das, ne? Und das ist so ein eingebauter hinter so einer Steinwand. Also die haben da so eine Granitplatte und das ist nicht so ein normaler Kasten, wo man einfach das Wasser sich angucken kann, sondern es ist irgendwie verbaut in so einer Platte. Und wir waren voll verzweifelt, haben gedacht, okay, wir kriegen es beide nicht hin. Dann mussten wir seinen Stiefpapa wecken, der dann auch offensichtlich die Person war, die Türklinke runtergemacht hat. Weil mein Freund war es nämlich nicht und haben gesagt, so, wir haben hier ein Problem. Und dann habe ich gesagt, können wir bitte so tun, als wäre ich das nicht gewesen. Und dann habe ich dann darüber nachgedacht und dachte, okay, scheiß drauf, dass die Person weiß, dass ich das war. Ist ja auch gar kein Problem, es ist halt eine unangenehme Situation. Und es kam
aber
dann
voll die gute drauf. Idee erstmal. So, also Entschuldigung, ich bin ja gerade auf Klo gekommen und jemand hat hier alles vollgeschissen. Und die Spülung funktioniert nicht, kann das jemand mal reparieren?
Absolute Albtraumvorstellung für mich. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir dieses Abführmittel natürlich nicht reingepfiffen. Dann hätte ich noch einen Tag mit dieser Kacke im Bauch, wäre ich damit rumgelaufen, hätte damit geschlafen. Ist halt so. Oder ich wäre runtergegangen in das Klo, wo kein Schlüssel ist. Naja, dann kam der irgendwann, dann standen die da zu zweit vor meinem Haufen. Haben an der Klospülung rumgedruckst. Und am Ende hat sich herausgestellt, du weißt ja, das Wasser in Lübeck ist sehr kalkhaltig, sehr, sehr kalkhaltig. Ja. Man muss wirklich alle 3-4 Tage gefühlt den Wasserkocher entkalken, weil sonst hast du eine richtig weiße Ekelschicht unten drin. Das ist richtig krass bei uns.
Ist das jetzt wohl auch in mir? Ich trinke das jeden Tag, literweise.
Ich glaube, das ist Kalzium und gar nicht so schädlich. Ich bin mir aber nicht sicher, ich bin keine Expertin. Die Klospülung war verkalkt. Die war so verkalkt, dass da kein Wasser mehr durchgelaufen ist. Und dann hat die erst, keine Ahnung, wenige Stunden später ging das wohl. Ich habe es am Ende nicht entsorgt, also da raufgedrückt. Ich weiß nicht, wer es war. Es war auf jeden Fall super unangenehm. Und dann am nächsten Morgen haben wir dann einfach mal so insgesamt über die Klosituation gesprochen. Also mein Freund hat das dann so angeschlossen, meinte, ja, irgendwie ist es hier für Gäste nicht ganz angenehm, ne? Also oben kein Schlüssel und oben funktioniert irgendwie die Klospülung nicht so richtig, ist nicht ganz geil. Und dann haben wir da so drüber gesprochen, welche Lösungsmöglichkeiten es da jetzt in Zukunft für gibt. Aber ja, das war auf jeden Fall Worst-Case-Szenario.
Du bist auch Change-Management.
Ich beobachte, aber wer anders muss ausführen, weil ich will damit nichts zu tun haben an der Stelle.
Aber krass. Übrigens, was ich immer mache oder als erstes versuche, wenn ich niemand anderen involvieren will, wenn die Spülung nicht funktioniert, ist, ich hole mir eine Gießkanne oder einen Eimer Wasser und kipp einfach, mach im Grunde genommen das, was eine Klospülung macht. Ich kipp einfach ganz viel Wasser rein und dann, also 80% kriege ich damit immer weg.
Das hätte ich auch machen können. Hätte auch den Duschkopf da reinhalten können, fällt mir gerade ein.
Ja, also man unterschätzt das immer, weil am Ende ist ja eine Spülung nichts anderes, ne? Da wird halt super viel Wasser reingeschickt.
Hab ich in keiner Sekunde an der
Ja, da denkt man auch nicht dran, weil wir so an Klospülung gewöhnt sind. Da bin ich auch nur drauf gekommen, weil ich ja eine Zeit lang mal in Indien war und da gibt's ja überall diese Plumpsklos und da steht immer neben dem Klo ein riesengroßer Eimer Wasser mit einer Schöpfkelle und dann machst du mit dieser Schöpfkelle Wasser ins Klo, ja, um zu spülen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch nicht so ganz gelassen mit der Situation umgegangen, weil ich, wie gesagt, ja eigentlich komplette Ruhe und niemand um mich rum brauche, um auf Toilette gehen zu können. Und da war eigentlich alles, da ist alles falsch gelaufen, was hätte falsch laufen können. Aber ja,
aber es ist alles gut ausgegangen. Ich finde, in dem Moment, wo das gelöst ist oder wo irgendwie Leute das schon mitgekriegt haben und es gar nicht so schlimm ist, ist es so viel besser wie in dem Moment, wo man alleine noch ist und denkt, das ist das Schlimmste auf der Welt, das überlebe ich nicht.
Ja, das war ja auch gar nicht schlimm. Im Nachgang musste ich ja auch selber drüber lachen, aber ich stress mich dann immer selber irgendwie so, ne? Und
das war ein schöner Abfaktor. Also das ist ein super Snippet für Instagram, da sehe ich schon ganz viel Potenzial.
Kacke-Content, here we are. Jaco, was ist denn dein Abfaktor?
Ich habe was aufgeschrieben. Ich bin voll gespannt, was du dazu sagst. Und zwar geht es ums Thema Geld. Ich habe ja schon mal hier auch im Podcast gesagt, dass ich es eigentlich cool finde, wenn man mehr über Geld redet. Also, dass ich das eigentlich voll bescheuert finde, dass so wenig über Geld gesprochen wird, was aber halt ja auch daran liegt, dass das Thema Geld so emotional aufgeladen ist, weil viele Leute sich entweder schämen, wenn sie zu viel haben oder je nachdem, was sie für einen Job haben, andere Menschen schämen sich, dass sie zu wenig haben oder sind neidisch, dass andere mehr haben und dann ist es so ein
Ist ein Stressding.
Und normalerweise bin ich ja immer dafür, über Geld zu sprechen, aber ich war in letzter Zeit das ein oder andere Mal, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich gerade hier in meiner Heimatstadt bin und vielleicht auch öfter mit Menschen spreche, also das ist halt einfach keine Medienstadt hier, wenn ich in Berlin bin, da verdienen alle mit irgendwelchen komischen neuen Sachen, entweder ist jemand, der hat gerade ein Startup gegründet oder, also weißt du, da fällt man ja so gar nicht auf mit so einem digitalen Beruf. Und hier ist dann schon die Neugier groß erstmal, wie das alles so läuft. Und da ist mir aufgefallen, dass es eine Situation gibt, die ich wirklich nicht gerne mag, wenn über Geld gesprochen wird. Und zwar, wenn Menschen, denen ich nicht super nahe stehe, also das ist jetzt was anderes, wenn ich irgendwie mit jemandem aus der Branche spreche oder mit jemandem ein Bier trinke oder mit Freunden oder so darüber rede. Aber wenn jetzt so jemand, ich einfach mal eigentlich gerade so einen kleinen Smalltalk irgendwie halte und dann kommt man ja auch manchmal auf den Beruf und ich dann nach Gagen gefragt werde. Das mag ich überhaupt gar nicht. Das hatte ich letztens gerade. Ich habe so mir mein kleines Frühstück gemacht und mein Brötchen irgendwie geschmiert und habe mich halt mit jemandem unterhalten, den ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Und dann haben wir uns über einen Podcast unterhalten und dann aus dem Nichts, im gefühlt gerade noch Hallo gesagt, kommt, was kriegt man denn dann so für so eine Podcast-Werbung? Ganz unangenehm.
Was hast du geantwortet?
Ich hab drumrum geredet. Ich hab einen auf Politiker gemacht. Kommt ganz drauf an, habe ich gesagt, weil. Und dann habe ich angefangen, einfach zu erzählen, wie das abgerechnet wird, ne? Also im Sinne von, dass es was mit dem Tausender-Kontaktpreis zu tun hat und der Reichweite und der Zielgruppe und so weiter und so fort. Und natürlich auch Verhandlungsstärke und so weiter. Und dass man dann halt, je nachdem, wie viele Leute zuhören, man sich das berechnen kann am TKP. So, also jetzt wisst ihr es auch, die zuhören. Aber das Ding ist, ich finde das ganz, das Witzige ist auch, solche Fragen stellen mir nur Menschen, die angestellt sind.
Ja, und das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das sind halt zwei ganz unterschiedliche Sachen.
Also das sind, wenn ich jetzt Leuten einfach immer sagen würde, was kriege ich für eine Instagram-Story, was, also gerade für Werbeplatzierungen, die ja immer sehr gut bezahlt sind, was kriegen wir für eine Podcast-Werbung und so weiter, dann würden ja die Leute denken, wieso hat die denn noch kein Ferienhaus? Was die Leute aber ja nicht sehen, sind die ganzen Sozialabgaben, die Krankenversicherungsbeiträge. Wir beide haben ja zusammen mit Jack und Sam und ich, Frieda, wir haben uns ja irgendwie über 6.000 Euro Steuerberatung unterhalten gerade letztens. Das sind ja auch wirklich große Summen, Tausende von Euro, die da so abgehen, wenn man so ein Unternehmen schon ein paar Jahre irgendwie führt. Und das sind dann immer so Sachen, das gehört zu dem großen Ganzen, dass sich jemanden, der jetzt nicht ein Gewerbe hat oder ein Unternehmen führt, jetzt noch dazu sagen müssen. Und dann klingt das aber schon wieder wie eine Verteidigung von dessen, was man verdient. Natürlich auch, ich bin natürlich auch geprägt durch den Job, den ich mache, habe sehr viel Gegenwind und so bekommen dafür, aber ja, da habe ich gemerkt, das ist mir ja ganz unangenehm, wenn Leute so, das ist was anderes, wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte, der, wie sage ich das jetzt, ich treffe mich mit Annie the Duck, so Streamerin. Keine Ahnung, ist auf Twitch unterwegs. Und die fragt mich dann, du, was kriegt man eigentlich für Podcast-Werbung? Da weiß ich, wir sind in derselben Branche, die fragt mich das, weil sie selbst überlegt, was sie für Möglichkeiten hätte oder wo sie Geld verdienen könnte. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und dann haue ich jede Zahl dann raus. Oder ich sitze irgendwie mit Freunden zusammen beim Bier abends und die sagen, du, ich habe mich das schon immer gefragt, wie finanziert sich das und wie viel verdient man da so? Also das wurde ich auch schon gefragt, so wo kann ich dich einordnen, so ungefähr, wie reich bist du, Jaco, oder wie arm bist du so? Und dann kann ich da auch so locker drüber reden, aber ich komme ganz häufig in die Situation, dass ich einfach so zwischen Tür und Angel bei einem Schnack am Marktkauf an der Theke Käse es super schnell auf meinen Beruf kommt und dann direkt die Frage kommt, was kriegst du denn für so eine Story, wenn du da jetzt sowas bewirbst?
Ja, und das kann man halt nicht gleichsetzen, weil das sind nun mal in der Medienlandschaft sind die Gelder halt einfach ein bisschen, na, wie soll ich sagen, auf einem anderen Level als in einem ganz klassischen Angestelltenverhältnis. Das ist halt einfach so, weil Werbung ist ganz teuer. Ich weiß nicht, ob man sich daran erinnern kann, früher war es immer so, diese Fernsehwerbung, da hat man immer gesagt, boah, die kostet eine 500.000, dass die um 7:45 da in dem Spielfilm läuft oder so. Das waren auch so Sphären, wo ich gedacht habe, für 30 Sekunden Zott-Werbung, das kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen.
Das stimmt, aber was man ja nicht vergessen darf, ne, und das ist ein super schönes Beispiel, was du nennst, ist, und es soll jetzt keine Verteidigung sein, sondern um mal kurz dieses System zu erklären. Damit diese Werbung laufen kann, brauchst du einen Fernsehsender, der ein richtig interessantes, abwechslungsreiches Programm macht, weißt du? Und wenn wir jetzt zum Beispiel, also ich bin ja jetzt keine Instagrammerin in dem Sinne, dass ich meinen Lebensunterhalt mit Instagram verdiene, aber sagen wir mal, ich wäre eine. Ne? Also jetzt so jemand, der wirklich sagt, okay, meine Miete und alles bezahle ich über Instagram-Werbung. Gibt's ja viele heutzutage.
Auf jeden Fall.
Und ich spreche jetzt von meiner Bubble. Ich weiß, da sagen jetzt ganz viele, was? Ich kenne Leute, die machen nur Werbung. Höre ich immer wieder, weiß ich nicht. In meiner Bubble ist es nicht so. In meiner Bubble sind das Menschen, die jeden Tag ihr Leben zeigen, von morgens bis abends und dann zweimal die Woche Werbung einbauen. Aber würden die nicht jeden Tag von morgens bis abends ihr fucking Leben zeigen und irgendwie durch Südasien oder Südamerika reisen oder ein Haus bauen und jede kleinste private Kleinigkeit von sich preisgeben und in eine cool verpackte Story packen mit geilen Fotos und so weiter, dann könnten die diese Werbung auch nicht setzen.
Mhm.
Ne?
So. Ja, es ist wahr.
Wir sind gerade ganz woanders gelandet, als ich eigentlich hin wollte. Also ich wollte mich jetzt nicht dafür verteidigen, dass wir x Betrag für was verdienen, wo die Leute gar nicht mehr wissen, wie viel das ist, sondern ich wollte damit darauf ansprechen, dass ja, ich find's gut, wenn über Geld gesprochen wird, aber wenn man jetzt jemanden fragt, du, ich habe mal eine Frage, wie viel verdienst du eigentlich damit? Dann einmal kurz die Frage stellen, würde ich das jetzt die Person daneben, die angestellt ist, auch fragen? Also bin ich in einer Situation, wo das angebracht ist? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Marie Müller im Supermarkt treffe und ich sag, wie läuft denn der Job? Und sie sagt, oh super, ich habe gerade einen neuen Job bei der Versicherungsgesellschaft XY, da bin ich jetzt im Marketing. Würde ich dann fragen, ach krass, sag mal, was verdienst du da so im Monat? Das würde man noch
nicht machen. Nee, das macht keiner, das macht man nicht. Nee, das stimmt. Na, das ist so, ich glaube, es ist halt, ich verstehe die Neugier, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe
ich
das.
Ich auch. Aber es geht so ein bisschen darauf an, ich habe immer das Gefühl, wenn jemand etwas Ausgefalleneres macht oder so vielleicht, dann denkt man, man kann andere Fragen stellen. Kann man natürlich auch, um Gottes Willen. Die Leute können mir weiter diese Fragen stellen. Ist ja mein Problem, wie ich darauf reagiere und ob mir das unangenehm ist. Aber ich finde, über Geld zu reden, ist in manchen Situationen was anderes als in anderen. Das ist so wie, wenn ich jetzt mit Marie Müller abends auf ein Glas Wein auf ihrer Terrasse sitze und wir haben uns gerade schon erzählt, dass wir Scheidenpilz hatten. Dann darf Marie Müller auch mich fragen so, sag mal, willst du eigentlich Kinder kriegen? Wann willst du Kinder kriegen? Wenn ich aber Marie Müller nach 10 Jahren an einer Markkauftheke treffe und ihre erste Frage ist, sag mal, Jaco, hast du eigentlich noch keine Kinder? Wann willst du eigentlich mal Kinder kriegen? Dann finde ich das nicht richtig.
Ist es auch. Das ist genau richtig, so wie du das sagst. Man muss da auf jeden Fall ein kleines Gespür für haben, um da nachzufragen. Das gehört sich halt einfach nicht. Du fragst ja auch nicht deinen Arzt, wie viel er eigentlich verdient oder sonst irgendwen, weißt du? Ich frage, also nur
beziehungsweise, eigentlich, es werden mich ja eh alle weiterfragen. Dann fände ich jetzt auch gut, wenn ich das jetzt auch darf, weil mich interessiert das ja auch. Ich würde auch gern, ich habe morgen Termin zur Blutabnahme bei meinem Hausarzt. Da würde ich auch sagen, ey Rüdiger, wie viel verdienst du eigentlich? Vielleicht fange ich mal damit an. Ich schau mal, wie das ankommt. Nein, also ich habe eben gesagt, dann finde ich das nicht richtig. Das ist natürlich eine krasse Bewertung. Aber ich sag mal so, ich mag es nicht so gerne, weil ich dann immer das Gefühl habe, wieso darf das keiner gefragt werden, aber mich, obwohl ihr mich gar nicht kennt. Das ist so ein komisches Gefühl manchmal.
Ja, weil es einfach weniger greifbar ist. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
Ja, aber ich frage mich dann noch immer, was hat das zu bedeuten, dass man sich das bei mir traut oder aber bei anderen nicht? Ist es jetzt bei mir so, ich frage mich dann auch manchmal, ob man das dann nicht so ernst nimmt. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich glaube eigentlich auch vielleicht, dass du eine Offenheit ausstrahlst, dass man denkt, man kann dich das fragen, weil du so nahbar bist und weil man mit dir so gut reden kann. Möglicherweise ist das so auch eine gute Frage.
Ja, das fände ich schön. Also wenn das der Grund ist, dann bitte gerne weiter.
Also das könnte ich mir jetzt einfach mal so vorstellen, das sind jetzt so Hypothesen. Auch eine wirklich interessante Frage, würde ein Mann in der gleichen Position genauso gefragt werden? Frag ich mich jetzt gerade an der Stelle. Ja, also ich habe das Gefühl, dass Frauen halt häufig auch noch mehr dieses, ja, offene zugetraut wird oder so. Aber ein Typ, der im Konzern, im oberen oder mittleren Management arbeitet, weiß ich nicht, ob man da dann anklopfen würde und sagen würde, sag mal, was verdienst du denn da eigentlich?
Sind
Fragen,
ja?
Die ich mir selber stelle. Keine Ahnung.
Ja. Vielleicht sage ich jetzt immer, sehr gut.
Ich sag immer, kommt drauf an.
Kommt drauf an, sag ich auch immer.
Das kommt ja, drauf das an, weil es ist auch so. Guck mal, wir haben manche Werbung, manche Podcast-Folgen, jetzt nur mal hier so ein bisschen Transparenz zu schaffen. Wir haben manche Podcast-Folgen, die sind mit Werbung besetzt und damit finanzieren wir uns auch ein Stück weit. Wir haben auch Ausgaben und wir müssen Steuern bezahlen und so weiter. Natürlich, weil wir auch Einnahmen haben, ist klar. Aber es gibt dann wieder Folgen, wo wir gar keine Werbung haben und wo wir dann quasi von dem, was wir uns zur Seite gelegt haben, uns unseren Monatsgehalt auszahlen.
Ja.
Der durchschnittlich ist, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, bei uns ist es echt schon so, was ich sehr, sehr schätze, unsere Einnahmen sind schon konstant. Natürlich verändern die sich. Man kann nicht sagen, wir verdienen mit der einen Folge das und mit der anderen Folge das. Aber ich mag das, also es ist schon anders als in anderen Bereichen meines Berufs, wo es wirklich, also von absolut krasser Monat, heftig, mega krass viel verdient zu, oh Gott, ich bin im Minus diesen Monat. Also da ist wirklich alles drin. Aber das ist halt auch die Selbstständigkeit, ne? Also das kenne ich ja auch von meinen Eltern. Man hat im Herbstgeschäft hat man schon fürs ganze Jahr eingenommen.
Okay.
Ne? Also mit dem Herbstgeschäft wurde zum Beispiel Januar, Februar mitfinanziert noch, weil es da so scheiße lief. Ich kenne das
ja
jetzt
okay,
aus der Kindheit.
Ja, okay, verstehe ich. Ja, ich finde es auch ganz wichtig und da sind Jaco und ich uns auch sehr, sehr einig so im Background, sage ich jetzt einfach mal, dass wir immer Notgroschen bei der Seite haben, weil wir haben das jetzt auch von Kollegen mitbekommen, jetzt in einem anderen Fall oder so, aber die einen langen Prozess auch an der Backe hatten, also die Post vom Anwalt bekommen haben und da wurde geklagt gegen Sachen, irgendwie so ein Name und so. Und das ist natürlich wichtig und als selbstständige Person musst du dafür irgendwie gewappnet sein, ne? Das ist auch, finde ich, ganz, ganz krass, dass man sowas auch bedenken muss, ne?
Ja, also ich glaube, das handhabt wirklich jeder anders, ne? Je nachdem, was für ein Sicherheitsbedürfnis man hat. Aber ich brauche das, also ich brauche einen Sicherheitsgroschen für verschiedene Dinge. Ich muss auch einen gewissen Zeitraum, und ich glaube, das ist bei jedem anderen Wissen so, und so lange kann ich mich weiter finanzieren, wenn der Worst Case eintritt und das ganze Schiff runtergeht.
Ja.
So.
Ja, das ist bei jedem anders.
Das ging viel weiter, als ich es eigentlich sagen wollte.
Nee, aber ist eine spannende Thematik.
Das war so ein kleiner Abfaktor diese Woche, beziehungsweise einfach mal so auch selbst zu merken, ja, ich find's geil, über Geld zu reden, aber wenn das so von Fremden oder Leuten relativ schnell kommt, fühlt sich das an wie eine intime Frage. Es fühlt sich dann schon intim an. So
ja,
zu intim.
Verstehe ich total. Ich vor spannend. Allem, wenn dir die Leute nicht nahestehen, dann offenbarst du dich oder sagst das und dann geht das weiter. An
genau,
den und an den und an den.
Genau.
Und du denkst dir einfach so, nee, das ist stille Post, das möchte
das
ich nicht. Am Ende
ist
erzählen
nämlich,
die sonst was.
Genau, das ist nämlich genau das, was ich meine. Dann habe ich das Gefühl, da will jemand Tee haben. Weißt du, wenn ich das Gefühl habe, jemand fragt mich das, um dann am Sonntag irgendwie bei irgendeinem Treffen mit Leuten irgendwie sagen, ich habe hier Dings getroffen und ich habe einfach mal gefragt, was die so verdient und die verdient XY und so. Das, ja, ich meine, wenn es so wäre, wäre es halt so. Aber so ein Feeling habe ich dann manchmal.
Ja,
ja.
Klar.
So, Sam,
ja.
Was ist dein Feeling? Möchtest du noch einen Zettel ziehen oder?
Wir kommen in letzter Zeit so wenig zu Zettel ziehen, aber wir können einen noch machen, wenn du Bock hast.
Möchtest du oder soll ich? Du hast die Qual der Wahl.
Ich würde hier wohl einen ziehen, wenn du magst.
Ja, dann hau mal raus.
Dinge, die teuer waren und sich nicht gelohnt haben, Jaco.
Ja.
Gibt
willst
da
du von
was,
mir
was
hören?
Direkt? Ja, möchte
ja,
ich.
Ja, mir fällt
ich
direkt
weiß
was
eine
ein.
Sache, glaube ich. Aber ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Hast du nur eine Sache?
Ja, schon. Also ich habe eine konkrete Sache, die ich mir auch wirklich gekauft, also die jetzt nicht irgendwie so ein, ich habe auch kurz an meine letzte Wohnung gedacht oder so, das war auch ein bisschen übertrieben, aber ja, mir fällt schon eine Sache. Was?
Du brauchst auch ein Zuhause.
Ich brauche auch ein Zuhause, genau. Aber das, was mir als erstes einfällt, ist mein Hirnwellenmessgerät.
Was ist das denn genau und wofür hast du das gebraucht und wie teuer war es, möchte ich gerne wissen.
Ja, also ich hatte so ein, also ich stehe ja so krass auf medizinisches Zeug, ne? Also ich mag einfach alles, was irgendwie mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Also alles einfach. Ich finde es super spannend. Und ich mag halt super gern so Gadgets. Also ich mache gern Tests mit mir einfach so, wie zum Beispiel meinen Ring. Ich finde das richtig geil, dass der meine Daten ausliest, wie ich nachts schlafe. Oder ich hatte auch mal so so Glukosesensoren, dass ich auf der App verfolgen konnte, wie hoch mein Zuckerwert war und so. Also ich finde sowas richtig nice.
Du brauchst ein Medizinzimmer in deiner nächsten Wohnung mit einer Liege drauf, mit so einem kleinen Monitor, mit so einer kleinen Zeichnung, eine anatomische Zeichnung. Und dann sitzt Jaco da mit ihrem Stirnband, wo dieses, beim Ohrenarzt, da hatten die mal, das war wie so eine CD oben, dann haben die da so durchgeguckt. Oder bei irgendeinem Arzt war das, ich weiß nicht mehr. Sowas brauchst du. Du brauchst ein kleines Medizinzimmer.
Kommst du dann auch, dass ich dich untersuchen kann?
Ja, mit deinen Heilpflanzen für deine Tees.
Ich mache dann auch Darmspiegelung, solche Sachen.
Damit möchte ich nichts zu tun haben.
Ich muss immer, wenn ich an Darmspiegelung denke, muss ich an dich denken. Hast du mir irgendwann mal erzählt, dass die dich irgendwie mit deinen Händen und Füßen festgeschnallt haben und dich auf den Kopf gedreht haben?
Ja, da war ich beim Proktologen.
Und ich frage mich immer noch, in welchem Spaceship ist eigentlich Sam damals gewesen?
Die Hände haben die nicht angebunden, aber irgendwas mit meinen Füßen. Guck dir mal an, irgendwie im Internet, das gibt's bestimmt, so Proktologenstühle.
Aber ich stelle mir immer so ein riesengroßes, so ein Kreis, so ein Rad vor, wo du so deine Hände nach oben strecken musst, deine Füße nach unten und dann haben die es so umgedreht, weißt du? So ist es in meinem Kopf. Naja, nee, was auf jeden Fall
anders.
Was in meinem Medizinzimmer auf jeden Fall in meiner privatpersönlichen Arztpraxis nicht sein wird, ist das Hirnwellenmessgerät. Das war nämlich so ein Ding, ja, da hat mich meine Freundin Jamina ein bisschen hot gemacht, weil wir schicken uns immer so Sachen gegenseitig hin und her und auch so Studien und irgendeinen neuen Quatsch, der dann vielleicht stimmt oder auch wieder verworfen wird, wissenschaftlich, und probieren da so Sachen aus. Und sie hatte mir irgendwann dieses Hirnwellenmessgerät geschickt und hat gesagt, das ist der New Shit, das habe ich gerade bestellt, ich bin so heftig aufgeregt, das zu kriegen. Und dann war ich voll hyped, ich habe das gesehen und ich musste es sofort haben. Und das ist ein Stirnband, würde ich sagen, also etwas, was du dir um den Kopf bindest, und das misst deine Hirnwellen und wie aktiv die sind. Und du kannst das mit einer App verbinden, und wenn du dir deinen Kopfhörer reinmachst und diese App aufhast und meditierst, dann misst diese App, wie aktiv deine Hirnwellen sind und ob du mit den Gedanken abschweifst. Und das funktioniert wirklich. Also du hörst dann zum Beispiel so einen Strand und bisschen Vögelgezwitscher und alles ist ganz ruhig. Und wenn du dann in Gedanken versinkst, dann kommt wie so ein Sturm auf.
Okay.
Und das bringt dich wieder zurück. Also das ist wie, es ist halt einfach ein direktes Feedback auf das, was du mit deinen Gedanken machst. Und ja, das klang auf mich einfach super cool, als ob ich das bräuchte. Und dann gab es natürlich auch so ein geiles Werbevideo, dass irgendwie in Studien Menschen, die damit irgendwie meditiert haben, viel schneller Stress abbauen konnten in ihrem Leben als jetzt andere, weil das halt so effektiv ist und da. Naja, es war auf jeden Fall eine Geldverschwendung. Es kam an, ja, es funktioniert, aber ich fand es ultra ungeil in der Anwendung. Und ich fand es auch gar nicht, also es ist auf jeden Fall nicht meine Art zu meditieren gewesen. Also das hat mir so ein bisschen Druck in mir ausgelöst auch, so Kontrolle.
Okay.
Und auch diese Geräusche fand ich extrem unangenehm. Also das sollte, glaube ich, sehr entspannend sein. Und vielleicht ist das auch für manche Menschen so, weil das halt so Naturgeräusche waren. Aber mich hat es total gestresst. Also sobald
Aber es sind nur diese Geräusche. Du konntest jetzt nicht deinen Lieblingssong anmachen und der konnte das messen.
Nee, ich glaube nicht. Nö.
Geil, die Hand, also vielleicht heute ist gerade hämmern die Handwerker in der Wohnung drunter, die gerade saniert wird, legen gerade wieder los. Tut mir leid an der Stelle. Vielleicht kriegen wir es rausgeschnitten auch.
Ich höre es auf jeden Fall nicht. Ach, ist auch nicht schlimm, du. Wir leben, Sam. Wir sind ein Podcast mitten im Leben.
Ja, okay. Darf ich dich noch fragen, wie teuer
mitten
das war?
Mitten im Leben,
das ist
guter
unangenehm.
Nochmal was?
Darf ich dich denn fragen, wie teuer das Gerät war, oder ist es unangenehm?
Ja, das hat 500 Euro gekostet.
Okay, dann weiß ich, in welchem Rahmen wir uns bewegen.
Also das
für
ist
Dinge,
schon,
die sich nicht gelohnt haben.
Das war jetzt schon, also 500 Euro ist für mich schon was, wenn ich 500, ich sag mal so, wenn ich für was 100 Euro ausgebe, was dann irgendwie Schrott ist. Das ist etwas, da kann ich sehr leicht drüber hinwegsehen. Das ist so, ja gut, 500
kommt
Euro.
Kommt drauf an, finde ich.
Hätte ich drei bis viermal für Essen gehen können. Ja, kommt drauf an, aber es ist dann so ein Betrag, der mir nicht, einfach nicht so weh tut. Das muss ich so sagen. Also ja. Klar tut das weh, weil man damit XY hätte machen können, aber das ist noch was, wo ich sage, überlebe. Ja, aber wenn ich 500 Euro für was ausgebe, für Dinge, für die ich 500 Euro ausgebe, an die habe ich schon eine große Erwartung.
Ja.
Weil das ist 2007 ein Mallorca All-Inclusive-Urlaub gewesen.
Auf jeden Fall. 7 Tage.
Ja.
Ja.
Und dementsprechend, ja, also mein Hirnwellenmessgerät, das war irgendwie ein Reinfall. Ich besitze es aber immer noch, weil ich immer gedacht habe, ich möchte ja irgendwann noch mal so ein bisschen mehr in diese ganze Yoga-Meditationsgeschichte reingehen. Und vielleicht kann ich das als Tool noch irgendwann mal nutzen, auch wenn ich die App nicht höre, um irgendwie vielleicht auch zu messen, wie aktiv bei welcher Meditationsart war mein Gehirn und sowas. Wer weiß. Mhm. Es kommt in mein Medizinzimmer in die unterste Schublade für später vielleicht.
Ach, da habe ich ja Bock drauf, dir so mit dir so ein Medizinzimmer einzurichten. Das fühle ich.
Kann ich dann, ich möchte dann so kleine Apothekerschränkchen mit so braunen Flaschen, wo dann so Heroin draufsteht und so.
Ja, okay. Gut, das kriegen wir schon alles hin.
Was dir eingefallen?
Bei mir, ich habe drei Sachen aufgeschrieben, wovon ich ganz eindeutig sagen kann, das erste, was ich kacke oder was teuer war und sich nicht gelohnt hat, war eine Switch. Ich habe mir im letzten Winter eine Switch gekauft. Wir hatten Corona, das war ja auch irgendwie so ein Ding und ich brauchte irgendwas zum Spielen. Ich hatte Bock, Mario Kart, Mario Party und diese ganzen Spiele von früher zu spielen. Insbesondere die Nintendo 64-Spiele wollte ich nochmal nachzocken und die habe ich mir besorgt, secondhand, habe aber, ja, die war auch nicht ganz günstig, ich glaube mit allem drum und dran, mit den Spielen und so, habe ich, glaube ich, 400 Euro bezahlt.
Mhm. Ja, das ist schon ein Investment.
Ist ein Investment, dann habe ich mir nochmal Controller nachgekauft, damit ich mit 4 Personen spielen kann, also das hat auch nochmal einen Huni gekostet, glaube ich, und ja, ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe das 5-mal gespielt. Und danach seitdem liegt es verstaubt es in der Ecke, beziehungsweise mein Freund spielt ab und zu wie auf dem Gameboy darüber FIFA. Ich bin aber, und das habe ich nochmal festgestellt, ich bin keine Person, die alleine zockt. Das habe ich nie häufig gemacht, außer früher, ganz früher habe ich irgendwie Stronghold Crusader gespielt, da konnte ich mir meine eigene Ritterburg bauen, das ist quasi wie Sims nur mit Ritterburgen. Das habe ich gemacht, aber das ist das Einzige. Mich catcht das nicht, alleine, viele haben gesagt, damit kannst du mega geil Animal Crossing oder sonst irgendwas spielen. Ich fühle das nicht, das bin ich nicht. Ich brauche Spiele mit mehreren und das haben wir.
Hey, du hast auch richtig lange Toon Blast gespielt.
Okay, Toon Blast auf dem Klo, das ist nochmal was ganz anderes. Da gebe ich dir zu 100% recht. Das ist wirklich was anderes. Aber so an sich, alleine FIFA, Mario Kart, Mario Party zu zocken, das macht mir keine Freude. Und das haben wir dann halt alles irgendwie so 3-mal gespielt und das war dann auch gut. Und seitdem war es langweilig. Also war für mich jetzt einfach so. Und jetzt steht gerade im Raum, ob ich sie wieder verkaufe. Ich denke immer so, ja, es wäre cool, nochmal mit jemandem zu viel zu spielen. Aber das ist dann so, weiß ich nicht, ich wünschte halt, es gäbe noch sowas wie Videotheken, wo du dir so eine Konsole halt auch einfach mal ausleihen kannst für ein Wochenende. Das wird mir halt komplett reichen.
Mhm.
Ich brauche die nicht im Besitz zu haben. Also ich muss es nicht haben. Das war auf jeden Fall, für mich, das hat sich nicht so wirklich gelohnt.
Okay, ja.
Ja, ähnlich ist es bei mir bei einer Kamera gewesen, die ich mir letztes Jahr gekauft habe.
Mhm. Kameras, ich glaube, das würden viele unterschreiben, gehe ich von aus.
Da habe ich einen Special-Rabattcode bei Instagram gesehen, bei einer Influencerin. Dann habe ich gedacht, komm ey, da muss ich zuschlagen, die will ich haben, die macht so tolle Bilder, die brauche ich auch. So, was soll ich sagen? Ich habe die gekauft für 550 Euro, habe gedacht, das ist ein super Investment, weil ich fotografiere ja auch gerne Sachen, die mir gut gefallen, viel Interior-Kram oder Sachen von zu Hause, Blumen, was auch immer.
Und dann wurden die iPhones immer besser und man muss nicht was auf Karte,
so,
in den Laptop, in die Dropbox, Lightroom auf
das,
dem PC.
Das klappte halt einfach nicht so gut. Ich bin einfach zu dumm dafür gewesen. Und ich finde aber, dass so Software intuitiv sein müsste im Jahr 2021 und 22, dass wenn ich ein Foto auf der Kamera mache, dann will ich das direkt auf meinem Handy haben. Okay? Das ist ganz einfach, diese Sache, die ich haben will. Aber dann habe ich das wieder.
Das geht
nicht,
sogar.
Das geht
aber
auch.
Es ist
nicht
trotzdem
einfach.
Ja, es geht heutzutage alles natürlich schneller, wenn man es schneller haben will. Das muss man einfach sagen.
Genau, und dann muss ich dann halt immer diese Kamera mitschleppen, dann die SD-Karte wieder rausholen, die aufladen, das Objektiv wechseln. Und dann habe ich am Ende so die Fotos miteinander verglichen und dachte so, also mein iPhone ist eigentlich auch ganz okay. Und ich habe nicht das Neueste, absolut nicht. Ich habe nicht das Neueste. Und dann deswegen, Ich hatte sie und ich habe mir ganz viel damit vorgenommen, aber am Ende des Tages ist sie eher nur, steht sie da nur rum und ich habe sie nicht wirklich gebraucht. Aber ich habe mir im Vorfeld ganz doll was vorgestellt.
Ja, ich kann das auch verstehen. Ich finde, es war Spiegelreflexkamera wahrscheinlich, ne?
Eine Kompaktkamera ist das.
Eine Kompaktkamera. Ich glaube insgesamt, dass so Fotoapparate für ganz spezielle Fotos cool sind, wenn du vielleicht eine bestimmte Art von Kunstfotografie machen willst oder einen bestimmten Vibe erzeugen willst oder so, aber für den Alltag oder für Instagram, wenn du einfach irgendwie ein bisschen dein Leben teilen willst oder so, ist der Aufwand sehr groß. Und diese Hürde zu nehmen dafür, dass es einen leicht anderen Vibe hat, obwohl du vielleicht nicht weißt du, also es gibt einfach Fotografie, die würde ohne diese Kameras gar nicht auskommen. Würden die Leute es mit dem Handy machen, würde es vielleicht gar nicht mehr so geil aussehen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ja, die wenigsten Menschen sind regelmäßig in der Situation, dass sie das einfach brauchen. Also ich glaube, dass das vielen Leuten so geht. Und auch ich selber, ich habe ja früher super viele Kameras benutzt. Also ich weiß noch, früher, als ich angefangen habe, da bin ich mit 3 Kameras gereist, die ich alle benutzt habe. Das kann ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das ist so
voll
ein Ballast.
Der Ballast.
Und es war auch ein Ballast. Und ja, also es kommt einfach drauf an, was man machen will, glaube ich. Die Welt ist halt, also das Internet ist auch super schnell geworden. Auch gerade wir beide, die ja so ein bisschen auch in dieser Welt drin sind, dass wir so Sachen aus unserem Leben regelmäßig teilen. Ich meine, okay, das machen ja auch privat auch alle, ne, im Grunde genommen. Das ist einfach super viel unnötige Belastung einfach.
Ja, voll. Ja. Ich muss mal überlegen, vielleicht verkaufe ich die auch nochmal oder vielleicht versuche ich sie nochmal mehr in den Alltag zu integrieren. Aber gerade an der Stelle, als ich den Zettel gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das sind auf jeden Fall die 2 Top-Dinge, die da drauf kommen.
Ja. Mhm. Oh, ja, unnötige Ausgaben. Aber ich muss sagen, Sam, ich bin, oh Gott, ja, mir fallen sogar noch so viel mehr Sachen gerade.
Upsi.
Okay, ich sag mal so, ich bin eigentlich richtig gut da drin geworden, nichts unnötig mehr zu kaufen. Aber ich habe in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, auf jeden Fall im medizinischen, im gesundheitlichen Bereich viel ausgegeben. Also auch gerade was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Manches davon war super und ist auch nach wie vor super. 60% davon, da hätte ich eine Menge Geld sparen können. Eine Menge Geld, weil das ist ein teurer Markt, ein extrem hochpreisiger Markt, ne? Und wo ich das auch früher häufig hatte, war bei Kosmetik. Als ich noch so in dieser Kosmetik-Bubble drin war. Da war es dann nicht diese eine Sache, sondern das hat sich dann gehäuft. Ich habe dann gedacht, oh Gott, nein, Leon hat's gesagt, ich habe das falsche Vitamin-C-Serum. Wie werde ich aussehen in 2 Jahren, wenn ich nicht dieses Vitamin-C-Serum habe?
Ja,
oh, und dann brauche ich auch noch dieses mit Niacinamiden. Und das ist ja so eine Wissenschaft für sich. Und wenn das Spaß macht, ist das ja auch cool. Aber da habe ich auch sehr viele, sehr, sehr viele Sachen gekauft, die ich am Ende nicht benutzt habe.
Ja, ich habe neulich, glaube ich, Geld gespart. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, habe ich Geld gespart.
Ja, und zwar?
Ich wollte mir Extensions machen lassen. So richtig echte Extensions machen lassen, weil ich gedacht habe, boah, sind so viele Hochzeiten, dies, das. Und ich struggle ja immer mit meinen Haaren rum. Und dann habe ich mit meiner Friseurin schon drüber gesprochen, Preise besprochen. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist ein teures Investment, aber dafür, dass ich mich einfach mal 1 Monat oder 2 Monate richtig schön fühle, das mache ich. Das mache ich.
Ja.
Und dann kam aus dem Nichts ein mega Haarausfallschub. Volle Kanne. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Es war im Mai, Juni, so würde ich sagen, hatte ich echt dolle Haarausfall auf einmal. Und dann habe ich gedacht, sorry, aber ich kann jetzt überhaupt nicht mir da noch was reinklemmen, was das Ganze beschwert. Ich bin ja froh über alles Haar, was ich behalten kann. Das wäre für mich nicht sinn- und zweckmäßig, dass ich mich dann, wenn ich die rausmache, noch blöder beifühle. Das will ich nicht.
Ja.
Und da habe ich dann gedacht, nee, mach ich nicht. Ich glaube, das ist unvernünftig gerade. Aber ich wollte das ganz doll und das wäre auch sehr teuer gewesen. Ich wollte es ganz doll und da habe ich mich dann dagegen entschieden und glaube, dass das gut war am Ende des Tages.
Sehr gut. Und das kann man ja auch immer mal wieder machen, wenn man dann Bock drauf hat, ne?
Vielleicht hole ich mir irgendwann nochmal Clip-In-Extensions.
Aber ja, da gibt's ja auch richtig gutes Zeug. Die sind auch sauteuer. Ich habe das bei Laura mitgekriegt. Die hatte auch so richtig, richtig gute. Da habe ich auch fast hinten rübergefallen, als ich den Preis gesehen habe. Aber die halten, also wenn du dir die Haare nicht umfärbst und du bleibst ja eigentlich die ganze Zeit in derselben Haarfarbe,
Ja,
dann ist das ja kein Problem. Nee, aber das habe ich bei Laura schon viel mitgekriegt. Da haben sich dann die Blondtöne verändert und dann passte das schon wieder nicht rein. Und dann musst du schon wieder zum Friseur und deine Clip-In-Extensions nachfärben lassen und sowas in der Farbe. Ne? So. Ja.
Ja, eines Tages hole ich sie mir nochmal. Gut, Jaco, es war mir ein Fest. Es war eine schöne Freude.
Es war eine schöne Freude, da sagst du was. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, meine lieben Leute. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht unserem Podcast einen Stern gibt oder zwei.
Nein, fünf, bitte.
Oder fünf.
Aber mir hat neulich eine Hörerin geschrieben, das war diese Woche, die hat gesagt, ich kann bei euch nur 4 Sterne anklicken, 5, da kann ich nicht auf Absenden drücken.
Oha. Das und dann geht gar nicht.
Dachte ich mir so, hä, was macht denn Spotify mit uns? Erstens hier die Folge von vor 2 Wochen mit Ricarda, die da so komisch stückelig nur abgespielt wurde. Das war kein Produktionsfehler von unserer Seite. Bei den anderen Anbietern ging es, also Apple Podcasts, Google Music ging es. Es ging nur bei Spotify nicht. Und dann im gleichen Atemzug war es dann so, ach so, ja, übrigens, man kann euch irgendwie keine 5 Sterne geben. Ich dachte mir nur so, sag mal.
Die wollen uns klein halten. Wir sind Reisepodcast-Bilder. Bildungspodcast, Politikpodcast, das ist schon eine große Bedrohung für die Originals auch.
Ja.
Ja. Aber gut. Ja, dann schickt doch die 4 Sterne nicht ab. Also wenn ihr 5 geben wolltet und dann gehen nicht 5, sondern nur 4, dann habt ihr von uns die Erlaubnis. Dann einfach nicht. Genau, dann einfach App schließen. Genau. Ja, es war schön. Ich freue mich auf nächste Woche. Und dann berichtest
du uns wahrscheinlich. Warte mal, bin ich dann schon in Italien? Das weiß ich gerade gar nicht.
Wann fliegst du nach Italien? Noch
nicht. Am 12. Juli. Erwachsene sagen mal Juli. Die sagen mal Juli.
Ja, das können wir jetzt bitte aufhören damit.
Nee, in der nächsten Fall, die nächste Woche, das ist dann der 10. Juli, da bin ich noch in Deutschland.
Warte mal, und diese Folge, wann kommt diese Folge raus?
Diese Folge kommt am 3. Juli raus. 2 Tage nach meinem Geburtstag. Am 3.
Juli. Da sind wir die Woche danach im Princess Charming Podcast.
Stimmt, wir sind noch mal woanders zu Gast. Also ihr könnt die Ohren spitzen. Wir werden jetzt noch mal ein paar woanders zu hören sein. Ein paar Mal woanders zu hören sein.
Genau, also wenn ihr Bock habt, in 2,5 Wochen wird es ungefähr wahrscheinlich veröffentlicht, 2,5 bis 3 Wochen, eine Folge über im Princess Charming Podcast mit uns zu hören. Dann könnt ihr jetzt schon mal anfangen, Princess Charming zu schauen, damit ihr auch wisst, worüber wir sprechen und über wen wir da sprechen.
Lohnt sich sehr, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ganz spannend, komplett anderer Typ. Deswegen nochmal eine ganz neue Energy, die da reingebracht wird.
Mega cool, ja.
Ne?
Ja. Gut, ihr Lieben.
Ich bin auch vielleicht wieder, hab mich ein bisschen verguckt. Also werde ich dann aber berichten.
Ah, das möchte ich aber auch nochmal erfahren dann.
Gut, dann würde ich sagen,
bis nächste Woche. Tschüssi.
Ciao.